Und herzlich willkommen in der Strafbar. Wir sind inzwischen in Folge 11 angekommen und freuen uns über alle, die bis dahin dabei geblieben sind oder auch neu dazugekommen sind. Und für diejenigen stelle ich jetzt erstmal Daniel vor. Daniel ist Strafverteidiger aus Hannover, macht mit mir diesen Podcast. Genau, das sind eigentlich die wesentlichen Punkte über Daniel.
Am anderen Ende der Leitung sitzt, hallo erstmal, aber am anderen Ende der Leitung sitzt Laura. Laura ist irgendwas in den 20ern, ist studierte Juristin und promoviert zurzeit vor sich hin in einem strafrechtlichen Thema. Außerdem sitzt sie im Stadtrat, arbeitet im Landtag und macht andere Dinge.
Genau.
Genau, im Tierheim haben wir uns vorhin drüber unterhalten.
Das wird heute noch relevant.
Das wird heute eine tierische Folge.
Genau. Was machen wir hier, Daniel?
Was machen wir hier?
Ja, genau.
Was machen wir? Schön, dass wir beide gleich zu lesen. Was machen wir? Wir sind die Strafbar, wir unterhalten uns über Strafrecht, über alles, was am Strafrecht links und rechts, oben und unten rangeschraubt ist und versuchen ein bisschen an diesem Strafrecht rumzuschrauben und euch ein wenig zu erklären, einige aktuelle Fälle, einige aktuelle Debatten einzufangen, einzuordnen und manchmal uns auch ein bisschen drüber zu amüsieren oder betroffen zu sein oder nicht betroffen zu sein, je nachdem, was so passiert. Dabei machen wir das weder wissenschaftlich, noch verraten wir irgendwelche Geheimnisse, die wir beruflich erfahren. Hört die Folge 0, da leiere ich das, glaube ich, einmal in aller Breite runter.
Genau, da ist der Ton auch noch ganz gut im Gegensatz zu Folge 1.
Ja, wir haben so ein paar, irgendwann müssen wir mal so das Beste auf miese Töne machen.
Genau.
Gleich zu Anfang der Aufruf, helft uns gefälligst. Also erstens bewertet uns bei iTunes. Laura hat sich jetzt einmal komplett durchgegraben durch alle Folgen und mir dann ganz aufgeregt berichtet, was alles moniert wurde und die besten und schlauesten Sachen, die ihr
gesagt habt. Aber es wurde auch viel gelobt, das darf man nicht so unter den Tisch fallen
genau,
lassen.
Genau, die besprechen wir am Ende. Also bitte bewertet uns bei iTunes, wir brauchen da immer 5 Sterne, wir haben so 1-2 Hater und die müsst ihr gegenhalten, aber insgesamt läuft es ganz gut. Außerdem ist das der heiße Scheiß, um im Podcast-Universum wie eine Rakete nach oben zu kommen. Außerdem folgt uns doch mal bei Twitter. Entweder Jura-Eule, glaube ich, nur Jura-Eule, der Brunki, am wichtigsten, das bin ich, oder am allerwichtigsten, die Strafbar, und da retweetet uns doch mal. Also wenn, Laura macht das häufig, dass sie dann so Folgentweets erstellt, wo dann drin steht, hey, wir haben uns darüber unterhalten und so, und das, da hätte ich gerne mal 100 Retweets pro Folge, das wäre der Kracher, dann sehen eure Follower, was wir hier so treiben, und wir würden uns ganz doll freuen, wenn ihr uns dabei helft.
Das hat beim letzten Mal auch ganz gut geklappt zu den letzten Themen, da konnte man gut das einbauen.
Genau, das liegt auch daran, weil wir relativ früh waren, mit dran waren, mit Himmelslaternen und mit CDU-Lern, die auf Menschen schießen. Aber dazu später mehr. Laura, was sind heute unsere Themen?
Themen sind Nazis vernehmen, Pflichtverteidiger für alle und tierische Schlägerei. Ist die zweite Folge mit Tieren irgendwie.
Ja, wer Jura studiert, weiß, Tiere gehen immer. Also so Pferdefälle und so, das oder auch verbrannte Affenfälle, das können immer Köln im Examen.
Ja, gut. Fangen wir mit Thema 1 an, Nazis vernehmen. Und Daniel möchte da erstmal was berichten, und zwar von einer Veranstaltung, wo ich sehr traurig war, dass ich nicht hingehen konnte. Also wirklich sehr traurig.
Ja, ein Teil unserer Hörer stand draußen und twitterte hinein, ob ich drin sei.
Und Hörerin.
Ich war drin. Und Hörerin, ich glaube, es waren nur Hörer, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Auf jeden Fall waren Menschen draußen, ich war nicht draußen, ich war drin. Ich war stand aber auch wie so ein Vollidiot 45 Minuten, bevor die Veranstaltung anfing. Direkt vor der Tür und habe dann auch ein, zwei Anwältinnen, die du auch kennst. Ich sag dir nachher mal die Namen, ich weiß nicht, ob die hier genannt werden wollen, aber die auch aus eurem Umfeld kommen. Standen auch mit mir vor der Tür, weil die auch nicht mehr wussten, wie früh man kommen muss. Und dann hat das LKA wohl noch den Raum durchsucht und dann hat das alles so später angestanden. Also ich habe über eine Stunde angestanden und war dann drin. Worüber rede ich? Es gab eine Veranstaltung, eine NSU-Veranstaltung an der Uni Hannover. Da habe ich zuletzt studiert und Laura hat dort auch zuletzt studiert. Und bei mir ist es direkt um die Ecke. Und da haben, jetzt muss ich aufpassen, Sturm und Heer. Anja Sturm und Wolfgang Heer, meine ich. Ist das richtig?
Jetzt bin
ich sehr, genau. Die beiden haben dort eine Vorlesung gehalten. Ich habe im Nachhinein rausgefunden, die ist fast identisch mit einer Veranstaltung, also zumindest der Hauptteil ist fast identisch mit einer Veranstaltung an der Bucerius Law School in Hamburg gewesen. Wir packen euch einen YouTube-Link in die Shownotes, weil dort könnt ihr diese Veranstaltung mehr oder weniger, zumindest den Hauptteil, der scheint mir, ich habe das jetzt noch mal mehr angehört, sehr, sehr gleich zu sein. Also vom Format war das wie folgt. Zuerst hat der Kollege Heer vielleicht sage ich auch gleich mal, wer das ist, aber der Kollege Herr, ein bisschen wenig erzählt und dann die Kollegin Sturm. Wer sind Sturm, Herr und dazu gibt es noch einen Herrn Stahl? Das sind Strafverteidiger und das sind die Strafverteidiger, die die NSU-Terroristin Beate Zschäpe.
Drei der fünf, den, muss man sagen.
Genau, drei der fünf Verteidiger davon, und zwar die drei ersten Pflichtverteidiger, die sie hatte. Ist es wohl so gewesen, ich habe meines im Spiegel, der Spiegel berichtet, die ist wohl bei Herrn Stahl in die Kanzlei gekommen, hat gesagt, ich brauche einen Verteidiger, und der hat dann Stück für Stück zwei Studienfreunde, nämlich Sturm und Herr, dazugenommen, und die haben die verteidigt. Und das war ganz spannend. Das habe ich darüber ein bisschen berichtet, denn und das ist auch auf jeden Fall in der in dem Teil des Kollegen Herrs auf YouTube zu sehen. Der schaut euch das mal an, das ist wirklich super. Der berichtet nämlich, mit welchen Tricks und Tricks die Staatsanwaltschaft bzw. Die Bundesanwaltschaft, das ist die Staatsanwaltschaft bei Terrorismus, ne, dann macht das die Bundesanwaltschaft, also die Bundesstaatsanwaltschaft, und das BKA versucht haben, Frau Zschäpe zu vernehmen. Und das war wirklich spannend. Also da gab es verschiedenste Möglichkeiten, wie man da vom Teilen einer Mini-Karotte über andere Tricks und Tricks versucht hat, da irgendwie Frau Zschäpe jetzt zum Reden zu bekommen. Und das sorgte doch für allgemein ein wenig Erheiterung, aber insbesondere auch fand ich spannend, wenn es dann mal um Terrorismus geht, weil, muss ich ehrlich sagen, Terrorismus habe ich noch nicht verteidigt, was dann losgeht, ne? Also dann wird auf alle Regeln geschissen, wir unterhalten uns darüber gleich noch. Wir unterhalten uns gleich auch nochmal über die zentrale Frage, wie man einfach Nazis verteidigen kann. Aber das war eine ganz spannende Veranstaltung. Ich kann euch also empfehlen, so wenn ich das richtig verstanden halte, dann machen die beiden Kollegen zurzeit, also Sturm und Herr, die ja mittlerweile in einer Kanzlei sind, machen so eine Art Leserunde in deutschen Universitäten, wenn das bei euch in der Nähe ist. Vollkommen egal, ob ihr Studi seid oder nicht, geht da hin, geht früh hin, plant ein, dass das LKA euch erst spät reinlässt.
Nimmt Essen
mit. Und nehmt Zeug mit. Ja, das war ganz schlimm. Ich habe viele Studenten um mich herum gesehen, denen ist dann beim Warten schon das Bier ausgegangen. War richtig schlechte Stimmung stellenweise, ne? Und dann standst du so weit vorne in der Schlange, wolltest du auch nicht raus ein neues Bier holen, ne? Also das war schon furchtbar für manche Beteiligten. Also geht da hin, die sind ganz nett. Die Diskussion danach war durchwachsen. Also ich fand die beiden weiter gut. Die Moderation, ein alter Bekannter, Youngster des Anwaltsvereins Hannover, ist aber leider ein Zivilrechtler, und das hat man, fand ich, bei der einen oder anderen Frage sehr drastisch gemerkt, dass er genauso wie ich weniger Ahnung jeden Tag von Zivilrecht habe, hatte bei ihm das bei Strafrecht, glaube ich, ähnlich, hat das trotzdem einigermaßen gemacht, aber so richtig gut, also so überragend gut war es nicht. Trotzdem war es eine sehr, sehr gute Veranstaltung, auch die Diskussionsrunde, bis dann irgendwelche Störer kamen, aber dazu kommen wir da vielleicht zum Ende nochmal, um das nochmal da die Argumente von denen auch nochmal hier einzubauen. Laura.
Ja, ich möchte kurz, bevor wir zu dem Thema Vernehmungen kommen, ich hoffe, die ist noch online. Ich weiß es nicht, sonst findet man sie vielleicht auch bei YouTube. Es gibt zu den drei Verteidigern auch eine sehr gute, ich glaube vom WDR ist sie, eine sehr gute Doku aus dem letzten Jahr, meine ich. Daniel googelt, glaube ich, gerade.
Ja, die ist sehr gut. Ich glaube, Nazis verteidigen heißt sie auch.
Das weiß ich nicht, aber sie ist auf jeden Fall, also es ist eine öffentlich-rechtliche Doku und sie ist sehr, sehr gut. Ich glaube, auch und gerade für Nicht-Juristen, aber auch für Juristinnen und Juristen, und das möchte ich an dieser Stelle empfehlen, wenn man da einen sehr guten Einblick bekommt, weil diese Doku die drei Verteidiger über die ganze Verteidigungszeit, Verfahrenszeit begleitet.
Genau, ich packe die mal hier rein, die ist in 2 Sekunden zu finden. Laura macht nachher die Shownotes und wird die auch noch reinpacken. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch die Doku, da hat Laura vollkommen recht. Das sind auf jeden Fall, also was man, wenn man richtig viel Zeit hat und sich damit beschäftigen will, es gibt diverse Bücher und es gibt vor allem die Protokolle. Und ich habe die Protokolle mir nicht angeschafft. Irgendwann werden die mal in meinem Büro landen, weil ich da in einer Buchhandlung die mal in der Hand habe und mich dann auch reingelesen hatte. Also ich weiß nicht, ob es digital gibt, aber das ist dann so 3 Meter so. Und da gibt es also verschiedene Projekte, die das alles aufgezeichnet haben.
Die Süddeutsche meint auf jeden Fall, ne?
Genau. Weil man muss halt wissen, selbst so ein historischer Prozess, ne, also das muss man sich anschauen, also Unschuldsvermutung gilt, Frau Zschäpe ist noch nicht verurteilt rechtskräftig, könnte aber sein, dass sie Mörderin ist und Rechtstouristin ist. Nach dem, was ich gesehen habe, traue ich es mich, sie schon Rechtstouristin zu nennen, obwohl sie natürlich noch unschuldig ist, weil der BGH noch nicht entschieden hat, für was es ist. Aber Also diese Frau Schäpe hat da diverse Taten, unterstützt sie auch immer, und das ist natürlich alles total krass, ne? Also für die, die jetzt nicht genau wissen, worüber reden, weil sie zu jung sind oder zu uninteressiert für tagesschau.de. Also NSU, nationalsozialistischer Untergrund, 3 Leute, 2 Uwes, eine Beate Schäpe, und die sind mordend durch Deutschland gezogen und haben 16, 17 Leute erschossen.
Nein, 9.
9, oh, siehst du. 15, verübten 43 Mordversuche, 3 Sprengstoffanschläge, 15 Raubüberfälle und 9 Morde, ne? So, und wenn man sich das mal anschaut, dann ist das schon eine ganz schön krasse Nummer, ne? Wenn man, also das ist eine rechtsterroristische Tätte gewesen. Und das zu verteidigen ist, glaube ich, ziemlich anspruchsvoll gewesen.
Ja.
Nun gut, aber also berichtet wurde unter anderem, dass beim Transport, also irgendwie die Oma der Frau Schäpe liegt im Sterben oder die geht's Gesundheit sehr schlecht, und Frau Schäpe bittet über ihre Anwältin, naja, ich komme wohl nicht raus, bis ich bis Oma nicht mehr ist. Ich würde gerne Oma nochmal Tschüss sagen, ne? Was man so macht, und dann ist der deutsche Staat auch so gnädig und sagt, für solche Sache, dann wirst du bewacht, darfst du Oma nochmal besuchen. So passiert's. Und jetzt fährt also zum Beispiel Frau Schäpe 2,5 Stunden hin, 2,5 Stunden zurück, und in diese 2,5 Stunden später erzählen dann Polizeibeamte vom BKA, das hätte man intensiv vorbereitet, also machen die im Prozess, dass sie das erzählen, und erzählen dann, wie man Frau Schäpe ausgequetscht hat auf dem Weg dahin. Dann kauft man ihr in Gera oder was, wo das ist, gibt man ihr noch ein Buch oder kauft es sogar, weil man irgendwie mit ihr kurz in Kiosk geht, was sie mal darf oder sowas, und kauft mit ihr das Buch NSU-Komplex, wo dann irgendwie drin steht, was ihre Rechtsanwälte machen. Piff, piff, piff. Kann man sich alles anhören. So, Laura, was sagen wir denn dazu? Kann man einfach so jemanden beim durch die Gegend fahren vernehmen?
Nee, eigentlich nicht. Also wir sprechen jetzt erstmal, wie läuft überhaupt so eine Vernehmung ab? Und das ist auch so ein Ding, was mich regelmäßig in Tatorten und in allen möglichen anderen Konstellationen, wo es um Beschuldigte geht, aufregt, weil das häufig nicht so läuft, dass man vernünftig belehrt wird. Und das leider, finde ich, auch damit ein falscher Eindruck suggeriert wird. Also, wenn du als Beschuldigter vernommen wirst oder als Beschuldigte vernommen wird, dann muss dir das erstmal gesagt werden, dass du Beschuldigter bist. Und dir muss gesagt werden, weswegen. Das sind so die ersten. Und dann muss dir aber auch direkt gesagt werden, pass auf, du musst dazu jetzt nichts sagen. Du kannst auch einen Verteidiger bekommen. Das sind so die ersten wichtigen Punkte. Wenn du sagst, ich möchte einen Verteidiger haben, dann musst du mal sagen, wie das in der Praxis läuft. Musst dir, wenn du keinen kennst beispielsweise, musst dir die Möglichkeit gegeben werden, dass du einen anrufen kannst, der dann kommt und dich unterstützt. Und genau.
Ja. Ich nicke laut und lass uns gleich nochmal, wir haben gleich nochmal die Neuregelung der Pflichtverteidigerregelung. Das mit dem Anwalt so ein bisschen aussparen, weil das erklären wir uns nochmal. Aber die wichtigste Sache ist erstmal, dass dir gesagt werden muss, dass du Beschuldigte bist oder Beschuldigter.
Genau.
Das raffen die Leute nämlich nicht. Und selbst wenn es ihnen gesagt wird, sagen mir ganz oft, also natürlich schummelt Polizei da auch, aber ganz oft hören die Leute das nicht, ne? Die wollen einfach nur was erzählen und haben noch gar nicht gerafft, dass die Polizei mittlerweile davon ausgeht, dass du der Beschuldigte bist. Dann, also das ist das Wichtigste, das muss man sagen, also sie könnten hier Beschuldigter in einem Strafverfahren sein, und dann muss man dir auch sagen, warum, ne? Also du stehst im Wald mit einem Flinte und da liegt ein Toter, naja, vielleicht haben sie den ja erschossen, ne? So,
genau.
Also könnte sein hier, Mord, Totschlag, fahrlässige Tötung, Körperverletzung mit Todesfolge, irgendwas wird es gewesen sein, denn der ist dood. Und du hast die Knarre. Also, die sind Beschuldigte. So, und dann muss auch noch ganz viel weiter, also es muss erstmal klar sein, dass es eine Vernehmungssituation ist. Es darf halt nicht einfach so sein, um das Gegenbeispiel zu haben, du sitzt halt locker im Auto, fährst von A nach B und fängst an, dich zu unterhalten. Das ist was anderes, ne?
Das geht so nicht. Würde ich sagen.
Ja, und das ist auch genau die Sache. Also es ist 136 StPO, das ist die sogenannte erste Vernehmung. Das ist relativ wichtig im Rechtsstaat, weil, das kenne ich, Polizisten machen das gezielt. Manche Leute halten dann auch die Klappe, wenn man ihnen das sagt. Ne? Also zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Beate Schäpe, da scheint es so gewesen zu sein, dass sie von vornherein gesagt hat, ich will nichts sagen, bis sie dann irgendwann im Prozess umgekippt ist. Aber Erfolg kann man sich ja angucken. Aber dann ist es halt so, dass die Bullen dann, also das sind auch Bullen dann, ne? Also das sind keine Polizisten, sondern das sind dann wirklich Bullen im Sinne des, ne?
Im Sinne des Tierschutzgesetzes, oder?
Genau, nein, im Sinne des Verteidigers. So, ne? Also die Bullen sagen dann ganz einfach, ja, ja, also die tun dann so, als wenn sie deine Freunde wären. Und dann geht's halt los mit irgendwelchen Gesprächen. Und dann erzählen die Leute irgendwas und dann wird anschließend ein Vermerk geschrieben. Also alles kommt in die Akte. Und aus diesen Vermerken werden dann weitere Ermittlungen. Ne? Und wenn du dann halt irgendwelche Geschichten erzählst, die du sonst nicht erzählst, dann kommst du unter Umständen dahin, dass du dann weitere Ermittlungsoptionen öffnest. Denn so eine gefakte Vernehmung ist nicht zwingend verwertbar. Was heißt das, Laura? Willst du das erklären? Oder?
Nein, das kannst du schon mal direkt erklären. Wir müssen dazu sagen, Daniel ist heute besser vorbereitet als ich. Ich möchte das hier direkt an dieser Stelle kurz einfügen.
Soll auch mal passieren, sonst ist es umgedreht. Also, was bedeutet das verwertbar? Bedeutet, naja, du kannst halt die Frage ist, wenn du nicht richtig belehrt wirst, ne? Also wenn das so im Tatort ist, kommst da rein, du wirst mit Handfesseln hingesetzt, dann bist du da mit zwei Leuten und die sagen, gestehe! Ja, dann
so läuft das,
sonst ist hier was los, ne? Ja, genau. So läuft es in mancher Serie, ne? Und da wird nicht erstmal eine langatmige, also eine richtige Belehrung hat noch viel mehr Punkte, ne? Bei Ausländern musst du fragen, ob deine Botschaft benachrichtigt werden muss. Du musst darüber aufgeklärt werden, wie das mit der Pflichtverteidigung ist und so weiter und so fort. Du musst darüber aufgeklärt werden, wie das mit den Kosten der Pflichtverteidigung ist. Du musst darüber aufgeklärt, also das ist so eine riesen Latte, ne? Mhm. Und das dann immer so ganz klassisch, die Leute werden nachts vollkommen besoffen, bauen sie Scheiße, werden irgendwie eingepackt, werden dann zur Wache gefahren, auf dem Weg dahin quatschen sie schon, dann wird da so eine Seite, die kein normaler Abiturient versteht, aber der Schulabbrecher vollkommen besoffen, 2,1 Promille, sagt dann laut Vernehmungsprotokoll, ich habe die Belehrung verstanden. So, und dann geht's los. Ja, was hast du denn gemacht? Krieg ich nicht noch ein Bier? Nein, kriegst kein Bier. Was hast du gemacht? Ich hab den nur umgehauen. Ich wollte ihn nicht umhauen. Ne? Und dann so hast du eine Situation und am Ende sitzt du da und sagst, naja, okay, jetzt hält er die Schnauze, weil jetzt bin ich dabei als Rechtsanwalt. Ne? Jetzt sagt er halt nichts mehr, was in manchen Situationen, ihr wisst, ich sage das ja häufig, einfach das Schlauste ist. Genau, und die Gegenseite ist halt dann, dann ist halt die Frage, naja, wenn er jetzt richtig belehrt wurde, dann ist es verwertbar. Dann darf ich jetzt den Polizisten holen und mir das Ganze erzählen lassen. Ne? Mhm. Und dann hast du es halt drin, so, und im Verfahren. Und dann kommst du da auch nicht mehr von runter. Deswegen ist tatsächlich Schnauze halten gar nicht schlecht, aber dann ist tatsächlich die verbotene Vernehmung 136a. Die wolltest du?
Ja, genau, die verbotene Vernehmung. Ja, das kann ich jetzt wieder erklären. Ich bin darauf vorbereitet. Es gibt da auch einen ganz guten Beispielfall, mir fällt der Name nur gerade nicht ein, von diesem einen Polizeibeamten in diesem, ich glaube, Jakob von Metzler war der Fall, wo es um diese Problematik ging. Also verbotene Vernehmung, 136a StPO. Was ist alles verboten? Was darfst du alles nicht machen als armer Polizeibeamter, der doch nur, gut. Du darfst keine Misshandlung vornehmen, darfst keine Methoden vornehmen, die zur Ermüdung führen, um ein Geständnis zu erreichen oder eine Aussage, keine körperlichen Eingriffe, keine Verabreichung von Mitteln, keine Quälerei, keine Täuschung, das ist auch ganz spannend. Ich glaube, das geht nur in einem gewissen Rahmen. Und keine Hypnose, auch das fand ich sehr interessant. Und auch allein das Drohen damit, und ich glaube, das war im Fall von Jakob von Metzeler, ist, glaube ich, nichts passiert. Da wurde nur angedroht, etwas zu tun. Und selbst auch das ist schon eine verbotene Vernehmungsmethode. Und was folgt daraus, wenn das passiert? Egal, ob der Beschuldigte da eingewilligt hat oder auch, ob er nachher sagt, ja, ist schon okay, diese Aussagen sind nicht verwertbar. Und zwar komplett.
Das war Daschner, heißt der Polizeipräsident, den du meintest, übrigens genauso. Das war bei Daschner-Fall auch so, da war es dann egal, weil ich glaube, er hat dann weiter, also der...
Da ging es um den Fund, um den, genau. Da haben die gedacht, das Kind lebt noch und wollten den Ort...
Es war eine Entführungssituation, so ein Millionärssöhnchen wird entführt, irgendwie vom Nachbar,
Jurastudenten. Millionärssohn, ne? Söhnchen klingt sehr despektierlich und das Kind kann Söhnchen auch nichts
meine ich,
dafür.
Genau, Söhnchen meine ich, war noch sehr jung, irgendwie so, also keine 10. Das meinte ich mit Söhnchen.
Du kriegst uns Hate, sag dir das.
Ich liebe ja Hate. Wie war das? Nein, egal. Und jetzt ist das wie folgt. Man weiß, dieser kleine Junge ist irgendwie eingegraben in einem Erdloch und soll durch einen Schlauch atmen oder ein Rohr. Oh. Was man nicht weiß, der ist schon lange erstickt. Man glaubt jetzt also, der ist noch nicht erstickt, erstickt aber gerade. Und jetzt ist die Polizei, sieht sich quasi in dieser Situation, jetzt müssen wir irgendwie hier zu anderen Mitteln greifen, damit wir den erstickenden Jungen aus der aus dem Erdloch kriegen. Und ich meine mal gelesen zu haben, man hat ihnen da irgendwie sexuelle Gewalt von irgendwelchen Mitgefangenen, irgendwie ein Verhörspezialist oder sowas auch noch angedroht. Und also mit zwei Leuten und dann hat er irgendwann erzählt, was Sache ist. Ja,
Gewaltandrohung auf jeden Fall, das ist jetzt das, was ich jetzt erstes finde.
Ja, ich meine mal gelesen zu haben, da ging es auch um, also war schon eine krasse Nummer. So, spannend übrigens, anschließend hat, also das ist dann alles, die haben dann einen Vermerk geschrieben, dass sie das getan haben, also ne, haben das nicht so wie sonst, was erwarten könnte, vertuscht, sondern haben das, nachher war hier so eine Art Notwehr, war es dann nicht, sind dann verurteilt worden zu jeweils 90 Tagessätzen und also Geldstrafe. Und spannend ist, dass anschließend der Entführer vom EGMR, meine ich, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, gegen das Land Hessen, wo das stattgefunden hat, ein Schmerzensgeld erstritten hat, was das Land Hessen auch zahlen musste und dann aufgerechnet hat mit Prozesskosten und Zahlungen an die Familie des Opfers.
Aber das sind zwei Verfahren. Also er hat einmal Beschwerde beim EGMR eingereicht, um die Wiederaufnahme zu erreichen, wegen Folter- und Misshandlungsverbot der EMRK und das Recht auf ein faires Verfahren. Und dann gab es noch ein Amtshaftungsverfahren gegen das Land Hessen auf Entschädigung.
Gut, ich wusste nicht, dass es zwei Verfahren waren an der Stelle, sondern ich dachte, es war ein anderes. Also lange Rede, kurzer Sinn. Er bleibt verurteilt, weil selbst wenn man das wegdenkt, diese Folterung, wäre er überführt. Mhm. gewesen, aber man darf ihn nicht, also er kriegt aber ein Schmerzensgeld, was dann auch, ich meine, wenn es verrechnet wird, war eh egal, aber ich meine, das war sogar gar nicht so wenig. Vielleicht nochmal zu Vernehmungsmethoden, also das Problem ist halt, dass Polizisten ständig vernehmen müssen, ne? Ständig belehren müssen und das können die nicht, also warum auch immer. Ich habe neulich, bin ich angerufen worden, da gab es Ärger in einer Wohnung und draußen waren ein paar Jungs mit einer Ramme und Pistolen und man wollte die Tür nicht aufmachen, dann bin ich dahin, hab da vermittelt, das hat dann mehr oder weniger gut geklappt und dann sind Leute festgenommen worden. Und dann stand ich also jetzt neben dem frisch gebackenen Mandanten in Handschellen und der wurde von der Polizei belehrt und du kriegst die Tür nicht zu, war das schlecht. Ja? Mhm. Also ich meine, der ist gerade mit einer Ramme die Tür aufgemacht worden und rausgezogen worden und dann kam da so ein SEK-ler und war nicht in der Lage, den Mandanten ordentlich zu belehren. So, also da, nicht nur, weil die Gesetzeslage neu ist, sondern es war einfach schlecht. Also da, ne, das muss man sagen. Und wenn man dann guckt, in der Akte ist dann immer so, da ist dann vorne so ein Standardtext, der soll dann belehrt gewesen sein. Ist manchmal spannend, wenn man Polizei fragt, wie sie denn genau belehrt haben. Das kriegen die manchmal
nicht vor. Was? Belehrung?
Ja, genau. Ja, doch, dass sie belehren, aber sie belehren nicht richtig. Also es fehlt immer was und wenn irgendwas fehlt, dann ist vorbei.
Ja, und ich glaube, das so. Gefühl, um da mal kurz einzuhaken, dass das halt so ein Punkt ist, wo sich dann Polizei und im Zweifel Gericht, also wo so ein Konflikt entsteht, der halt im Zweifel nicht nötig wäre. Weil aufgrund von einer fehlerhaften Belehrung kann im Zweifel kein Urteil gefällt werden. Und dann ist es wieder das böse Gericht, was nichts, was keine Verurteilung herbeigeführt hat.
Es kann ein Urteil gesprochen werden, aber halt nicht das, was die Polizei sich wünscht. Ne?
Ja,
Zeit und Zeit im
Freispruch, aber das, genau. Der Fehler liegt ja dann am Anfang.
Ja. Es gibt so eine spontane Äußerung noch, das muss man vielleicht auch mal in dem Fall erwähnen, und das ist quasi, wenn man es nicht schafft zu belehren. Also das Schulbeispiel ist, so ist es mal in meinem Verwandtenkreis passiert. Weiterer Verwandtenkreis, ich glaube, der Teil der Verwandtschaft hört den Podcast nicht.
Hallo?
Also, genau, also, ne, Mutti, also nicht meine, sondern eine, also eine Frau, Boomer, Alter, ja. fährt mit dem Auto ihrer Mutter, ja, durch die Gegend, parkt ein, parkt aus, touchiert dabei wohl was, ja, fährt nach Hause, stellt das Auto ab und erzählt offensichtlich der Oma, ne, hier, ich glaube, könnte sein, aber da war nichts. Jetzt klingelt es, die Mutter ist im Garten, Oma geht zur Tür, Polizei, guten Tag, sind Sie Frau so und so, sind Sie gerade mit dem Auto gefahren? Sagen die gar nicht. Wenn sie das nämlich sagen würden, jetzt müssten die nämlich erst belehren.
Ja, genau.
Die Tür geht auf und sagt, wer sind Sie? Guten Tag, ich bin Frau Müller. Okay, Frau Müller, es ist wie folgt. Bla, 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 Sie beschuldigen mich. Und die müssten auch nach der Zeugenbeschreibung sagen, wir wissen, dass Sie nicht gefahren sind. Da wurde nämlich gesagt, es war eine Frau mittleren Alters und nicht die Oma im Rollator. Mhm. Ne? Das sind wohl nicht Sie. So, Was sagt Oma aber? Oma sagt, ach Mensch, jetzt müssen wir doch nicht wegen meiner Tochter kommen, nur weil die einen Unfall gebaut hat. Ja.
Danke.
Wir lernen sie jetzt im Strafverfahren, ne? Ihre Tochter ist beschuldigt in einem Strafverfahren. Sie müssen und sollen nichts sagen. Wieso? Die ist doch gefahren. Ja, sie müssen, stopp, sie müssen. Ne? So, so ist es ungefähr gewesen. Hat sich natürlich alle bedankt. Konnte man alles reparieren. Ist auch schon ein paar Jahre her. Ist dann halt eine Straftat, kriegt man aber dann repariert. Ärgerlich ist dann, der Lappen ist eine Zeit lang weg, ne? Mhm. Mit einem guten Anwalt, den ich damals zum Glück schon kannte. Ich war damals noch kein Anwalt. Guten Anwalt kann man das dann einigermaßen reparieren. Aber wie gesagt, das ist ganz klassisch. Die Leute bauen irgendeinen Mist, machen die Tür auf und sagen, was? Kommen Sie her wegen ist, ne? Oder ich habe auch so einen Mandanten, der geht immer, wenn er irgendwo aufgegriffen wird, erzählt er erstmal zuerst, wie es nicht war, ne? Ohne zu hören. So, gut, gut. Ja. Also das zum Thema Äußerungen vielleicht zum Mitnehmen. Also man darf, wenn man vernommen wird, muss man ordentlich belehrt werden. Es muss dem Beschuldigten klar sein, dass das jetzt eine Vernehmung ist und dass das nicht ein Plausch ist. Und vielleicht so als Tipp für Raucherinnen und Raucher, wenn man in U-Haft kommt oder verhaftet wird, dann darf man immer rauchen, weil die nicht nur weil das nette Menschen sind, sondern auch Raucher sind, die viele Polizisten. Damit leiden sie mit euch, wenn ihr einen Zug habt. Außerdem werdet ihr ruhiger und das finden die gut, wenn ihr da rauchen dürft. Beim Zigarettenrauchen ist auch so eine klassische Situation, wo man sich in Ruhe unterhält, ne? Mhm. Ganz klassisch. Vermerkt. Beim zweiten Zigarettengang und dann läuft das mit der Vernehmung nicht und dann geht man nochmal Zigarette rauchen und dann läuft's, ne? Also, genau.
Und nehmt euch einen Anwalt oder eine Anwältin.
Wirklich. Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Wer nicht mehr weggelassen wird, spätestens dann brauchst du jemanden. Aber da kommen wir gleich zu. So. Laura, darf man Nazis einfach so verteidigen? Was sind das für Leute? Sind das alles Nazis, die drei?
Die Anwälte. Oder die, ja, nein.
Ja? Nein?
Nein. Nee. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Also diese Frage schwebte ja so über allem, beziehungsweise ist die Frage, wie kann man überhaupt Nazis verteidigen? Das kommt in dieser Doku auch ganz gut raus. Ich meine, die Frau Sturm ist zu diesem Zeitpunkt, als sie dann sich entschieden hat, das Mandat mit zu übernehmen, auch aus ihrer alten Kanzlei gegangen worden. Ich formuliere es mal so.
Ein bisschen später. Ich glaube, die war ein paar Monate drin, dann ist sie da.
Ja, aber schon im Zusammenhang, genau, mit diesem Mandat.
Genau, ja.
Und die haben wohl sehr viel Kritik von der eigenen Anwaltschaft bekommen, was ich ziemlich krass finde tatsächlich, weil zumindest unter Juristinnen und Juristen oder unter Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern sollte es klar sein, dass das grundsätzlich jeder Mann und jeder Frau zusteht und jedem grundsätzlich. Eine ordnungsgemäße Verteidigung zu haben. Das steht nun mal jedem zu und das ist auch richtig so. Natürlich kann man sich als eigener Strafverteidiger, als Strafverteidigerin selber sagen, das ist nichts, was ich selber machen möchte, aus welchen Gründen auch immer, genauso wie man sich auch bei anderen Straftäterinnen und Straftätern entscheiden kann, dass es gewisse Gruppen gibt, die man vielleicht nicht verteidigen möchte. Das ändert aber nichts an dem grundsätzlichen Recht und an der grundsätzlichen Pflicht, das auch, was heißt zu unterstützen, aber das auch zu akzeptieren, wenn andere Kolleginnen und Kollegen das machen. Und ja, das ist mein Statement dazu.
Genau, also vielleicht mal so, ich sag mal anders, aber das Erste, was also vor Ort war, ist, dass sie berichtet haben, und das habe ich auch schon mal, also da hinten gab es so 30 bis 60 Nebenklägervertreter, also Opferanwälte. Da ist wohl so, dass so gut wie keiner von denen mit denen nochmal redet. Also als Strafverteidiger trifft man sich ja häufig, ne? Man hängt an den gleichen Gerichten rum, man macht die gleichen Fortbildungen, man macht die gleichen Veranstaltungen. Man geht im Zweifel auch in die gleichen Restaurants oder und so weiter. Und da ist es wohl so, dass sie von sehr, sehr vielen Rechtsanwälten geschnitten werden. Das finde ich schon seltsam, ne, weil, fangen wir mal an, ne? Natürlich, Nazis sind Kacke. So. Wenn Frau Zschäpe das gemacht hat, für das sie verurteilt wurde, dann gehört die auch ins Gefängnis. So.
Ja.
Aber das muss erst mal festgestellt werden. Und bis dahin braucht sie halt einen Verteidiger. Und natürlich kann man das machen lassen, wie jetzt zum Beispiel der Mensch, der Herrn Lübcke erschossen hat oder auch nicht, also den CDUler aus Hessen, der erschossen wurde von einem mutmaßlichen, oder erschossen worden sein soll von einem mutmaßlichen Terroristen, dass man irgendwelche rechtsextremen Rechtsanwälte, jetzt bevor der mich abmahnt, das ist jetzt grob gesagt, es wirkt von außen so, wenn man die AfD unterstützt und solche Leute verteidigt und so ein paar andere Sachen erzählt sie im Internet, als wäre man weit rechts des Spektrums, das ist eine persönliche Einschätzung.
Es gibt da auch noch so eine andere Kanzlei, deren Namen ich jetzt nicht nenne, genau, weil ich Angst habe, abgemahnt zu werden, die da sehr
für... Ah, ver- Du meinst ja. Die von der Werteunion?
Ja,
ja,
die nennen wir
genau.
Jetzt nicht.
Also es gibt da so ein, genau. Der ist auch gar nicht so wichtig, der Kollege. Ich finde den so albern.
Aber also es gibt also schon Kanzleien, die,
also,
wo du das
genau,
Gefühl hast,
die explizit,
genau, die wollen das gerne.
Ja, ja. Das ist die Kanzlei, wenn ihr die mal googeln wollt, wo auch Herr Maaßen, Hans-Georg Maaßen drin ist. Und wenn ihr da mal ein bisschen weiter googelt, werdet ihr feststellen, dass der eine Kollege insbesondere super gerne innerhalb, auch innerhalb der CDU per Twitter Nachrichten abmahnt. Also das ist schon, das sind schon Zustände, müssen die Kollegen wissen. Aber es gibt schon Parteien, es gibt Kanzleien, die sich explizit links sehen, und es gibt Parteien, die sehen sich explizit rechts. Und es gibt vor allem auch Rechtsanwälte, die sich explizit als rechtsextreme Szeneanwälte sehen. Ja. Also nur so, und das kann man, so, da kann ich natürlich sagen, irgendwie werden hier irgendwie jemand, was ich Volksverhetzung begeht oder rassistischen Mord, dass der dann halt so einen Nazi-Anwalt nehmen muss. Ich sortiere meine, also ich zum Beispiel nur sortiere meine Mandanten nicht so.
Mhm.
Also ich würde zum Beispiel einen Mandanten, der mich irgendwie rassistisch, ist ein bisschen, also lache ich mich wahrscheinlich drüber kaputt, aber also ne, man muss sich überlegen, was man so alles mitmacht. Aber was die eigene Belastung angeht, aber ich verteidige zum Beispiel auch irgendwelche kleinen Nazi-Idioten, ja. Und da mache ich, die verteidige ich jetzt nicht schlechter oder besser als jemanden, der eine andere Tat begeht. Ganz ehrlich, ein Sexualdelikt, eine fiese Körperverletzung, Freundin verprügelt, ich habe die nächste versuchte Tötung vor der Brust, das finde ich ja nicht besser, ne? Also ist jetzt eine versuchte Tötung netter, besser zu verteidigen als eine Volksverhetzung in der Innenstadt oder irgendwelche Nazi-Drohungen, Beleidigungen? Weiß ich nicht. Ist halt beides nicht sonderlich nett. Ne? Also es ist halt die Gefahr eines Strafverteidigers. Du hängst halt ständig mit Leuten rum und das sind halt deine Kunden und deine Mandanten, die halt mega schlimme Sachen gemacht haben.
Ja.
Ne? Also, oder weiß ich nicht, bist du ein besserer Mensch, wenn du mit Cum-Ex 5 Millionen Euro erwirtschaftet hast? Also Cum-Ex ist so ein Steuerbetrug, als wenn du als wenn du irgendwie ein kleiner Nazi bist und auf Facebook immer Hakenkreuze postest. Was ist denn schlimmer für die Gesellschaft und für andere Menschen? Finde ich jetzt schwierig zu sortieren. Ist beides ziemlich krass. Ja, und ich finde, also ich,
ja, die Frage ist ja, halt, also ich, man muss das halt ja. Für sich als Anwalt oder als Anwältin einfach entscheiden, ob man das machen möchte. Aber wie gesagt, das liegt auch an anderen Straftaten und nicht nur an Volksverhetzung und weiterem oder Straftaten aus rassistischen Motiven. Und ich finde das auch grundsätzlich legitim. Die Frage ist, das ist ja das, was du sagst, wo fängt man an, wo hört man auf, ne? Also wenn ich jetzt anfange, gewisse Straftaten aus meinem Portfolio zu streichen, weil das für mich nichts ist, ist ja die Frage, ist die Strafverteidigung überhaupt das, was ich machen sollte? Aber grundsätzlich, ja.
Macht das.
Aber grundsätzlich hat jeder Mensch in diesem Land ein Recht auf einen Verteidiger und das ist auch richtig so. Und das ist auch richtig so, dass wir da nicht keine Unterscheidung machen, welche Art von Straftat derjenige begangen hat.
Ja, das Ergebnis wäre vor allen Dingen, wenn man, das sind ja, wie Frau Tschäpe ja auch häufig auch Pflichtmandate, ne? Also auch nochmal die Mandate, wo man nicht so wunderviel mit verdient. Also damit kann man mehr als genug sein. Wenn man davon genug macht, und das ist möglich, dann kann man davon sehr gut gut leben. Es ist aber nicht die Mandate, wo man feuchte Hände kriegt vor Freude, ne? Weil jetzt der Mandant halt irgendwie was über den Tisch reicht. Die Frage ist ja auch, wenn man das jetzt also im Kleinen, kommen wir vom Großen weg, im Kleinen so laufen lassen würde und halt sagen würde, also bestimmte, ne, Rechte vertrete ich nicht, oder immer wenn irgendwie so ein bisschen rassistisch reinkommt, dann muss man feststellen, also erstmal laufen eine Menge Kleinkriminelle haben immer mal wieder solche Einschläge, ja.
Mhm.
Das muss man halt sehen, wer grundsätzlich soziale Probleme hat, ist halt unter Umständen häufiger also jetzt nicht sozial im Sinne von Geld, sondern Probleme mit anderen Menschen hat. Wenn man sich mal die Ursachen anguckt, dann ist das vielleicht, führt das auch häufiger dazu, dass solche Leute auch eher mal angezeigt werden und beschuldigt in einem Strafverfahren sind. Und wenn man sich da anguckt, ich weiß nicht, ob dort nicht auch eine höhere Anzahl, also wenn du einfach Probleme hast, dein Leben auf Reihe zu kriegen, frustriert bist, vielleicht nicht beruflich nicht so alles so läuft und du vielleicht auch sag ich mal, von deiner formalen Bildung auch nicht so viel mitgenommen hast, weil sonst würdest du ja vielleicht auch ein bisschen, also auch andere, also Probleme anders lösen können. Da sind dann vielleicht auch mal rassistische Vorurteile und so ein bisschen häufiger, ne?
Ja.
Und wenn das, und dann hast du halt das ist glaube ich schon so. Das ist irgendwie was anderes als, sag ich mal, Abiturklasse, Hölte Gymnasium Wunsdorf, ne? Da wird das ein bisschen überschaubarer sein mit den rassistischen Ausfällen. Wow. Also ich glaube auch, ich glaube, man darf Matthias verteidigen, man muss ihn nicht verteidigen. Ich glaube aber, was wir nicht anfangen dürften, ist zu tun, als wenn, und das war tatsächlich, es gab dann später noch so ein paar Störer, die dann irgendwie, also es kam natürlich mal die Frage, die hat sie doch nur gewählt wegen des Namens und als Nazi will man sich
ja wie die sich her. Alle diese auf diesen Namen auf diesen Namen auf diesen Dreiklang so bezogen haben, es war unglaublich.
Die Antwort war ganz niedlich, sie haben gesagt, sie wetten vorher, ob es passiert oder nicht, und die Kollegin Sturm hat dann noch mitgeteilt, dass die Titanic das zuerst ausgeschlachtet hat, ne? Also ich halte das tatsächlich für einen historischen Zufall. Ja, weil sie hat sich dann später ja auch Nazi-Anwälte gesucht, die vom Namen nicht so geil waren, was das so angeht. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, ich glaube, man muss halt aufpassen, dass man kein Szeneanwalt wird, ne? Mhm. Also wenn ich jetzt mitkriegen würde, dass ich, also ich habe schon Leute verteidigt wegen rassistischer und anderer Ausfälle, aber auch wegen Sexualdelikten und so weiter, das sind halt alles, was halt so kommt. Also es war nicht in einer Sache, sondern so voneinander getrennt. Und da muss man sich halt überlegen, wenn man baut halt einen Ruf auf, ne, will man immer derjenige sein, der angerufen wird, wenn die NPD ein Problem hat oder irgendwelche anderen Nazis?
Nee.
Muss man sich halt überlegen. Nee. Also ich glaube, da würde ich dann auch die Reißleine ziehen und sagen, so, Freunde, nicht. Wie ist das mit Pflichtmandaten? Da würde ich zum Beispiel sehen, also wer halt auch vor allem keinen Anwalt kennt, wer nicht weiß, wie er es machen soll, und dann wird das beigeordnet über das Gericht, dann würde ich es immer machen und sagen, ich sag dem Mandanten dann auch, pass mal auf, du brauchst nicht zu erwarten, dass ich hier irgendwie jetzt so tue, als wäre das nicht so witzig oder als wäre das witzig, was du getan hättest oder nicht so schlimm, das Gegenteil werde ich machen. Ich werde hier sagen, das ist eine rassistische Beleidigung und das ist so und so, aber die Frage ist dann immer, ne, also nur weil es eine rassistische Beleidigung ist, gibt ja noch eine andere Verteidigungsstrategie. Ist sie wirklich gefallen, die Beleidigung? Welcher Zusammenhang war das? Wie ist diese rassistische Beleidigung zu bestrafen? Was hat das für andere Folgen? Also nur weil man sagt, das ist ein vollkommenes rassistische Kackscheiße, die du erzählt hast, ist ja die Verteidigung nicht zu Ende.
Nö, ne?
Dann gibt es ja keinen Automatismus, plopp, und deswegen musst du jetzt 1.000 Jahre ins Gefängnis.
1.000 Jahre ist gut, da in dem Fall. Aber du hast eine schöne Überleitung gerade schon hergestellt zu unserem nächsten Thema. Wir haben heute eine strafverfahrensrechtliche Folge. Und zwar geht es um die Pflichtverteidigung. Da habe ich dann gleich auch nochmal nachher eine Frage an dich zum NSU-Verfahren. Und zwar, was ist die Pflichtverteidigung?
Hat sich alles nicht gelohnt.
Das sagen sie auch in dem Verfahren, in der Doku tatsächlich, dass das alles nur ätzend war. Kostentechnisch zumindest. Also, was ist ein Pflichtverteidiger? Ein Pflichtverteidiger wird durch das Gericht beigeordnet. Daniel hatte das gerade schon mal angerissen. Das passiert in Fällen der notwendigen Verteidigung. Daniel erzählt gleich mal, was die notwendige Verteidigung ist. Wenn du dir selber keinen Verteidiger wählst. Die Kosten werden grundsätzlich vom Staat erstmal übernommen. Da gibt es gleich noch eine Ergänzung zu. Bei Verurteilungen werden die ja zurückgefordert, nebst Verfahrenskosten. Genau. Und jetzt, was ist die notwendige Verteidigung, Daniel?
Ja, also ihr kennt das alle aus US-Filmen, wenn sie sich keinen Verteidiger leisten können, wird ihm vom Staat einer gestellt, so prozesskostenhilfemäßig. So ist das in Deutschland nicht. In Deutschland wird nicht differenziert, ob du arm bist oder reich, also dir einen Anwalt leisten, oder du so arm bist, dass du keinen Anwalt leisten kannst, oder du dir einen Anwalt oder eine Anwältin leisten kannst, sondern in Deutschland wird differenziert zwischen, brauchst du einen Anwalt oder nicht. Und das brauchst du einen Anwalt, das ist die notwendige Verteidigung. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist ein Katalog und das andere kommt anschließend. Also, es gibt insgesamt 11 Fälle, das sind ein paar mehr, aber die sind in 11 Fälle, dann brauchst du immer einen Anwalt. Ja, und zwar, wenn die Hauptverhandlung, also das Gerichtsverfahren, wenn es zu erwarten ist, dass die im ersten Rechtszug, also da, wo es startet, vom Oberlandesgericht, vom Landgericht oder dem Schöffengericht stattfindet. Kurz, Oberlandesgericht ist immer Terrorismus. Landgericht ist alles mit mindestens 4 Jahre Freiheitsstrafe, insbesondere alles, was mit Leichen oder dem Versuch von Herstellen von Leichen zu tun hat. Ja, Schießen auf Leute, die laut sind, zum Beispiel.
Das Herstellen von Leichen.
Das ist jetzt technisch sehr ein bisschen unsauber. oder im Schöffengericht. Schöffengericht heißt, ist auch Amtsgericht, aber mit zwei, also besetzt mit einer Berufsrichter und einem Berufsrichter und zwei Schöffen oder zwei Schöffen. Da ist so die Straferwartung 2 bis 4 Jahre. Ne? Also, anders ausgedrückt, wenn, was immer hier passiert ist, man davon ausgehen muss, es könnte hier mehr als zwei, oder es zu erwarten ist, es könnte mehr als 2 Jahre rauskommen, dann brauchst du immer einen Anwalt, so, oder eine Strafverteidigerin, Strafverteidiger. dann brauchst du immer, wenn dem Beschuldigten ein Verbrechen zur Last gelegt wird. Verbrechen ist, wenn für eine einzelne Tat ein Jahr Freiheitsstrafe zu erwarten ist. Also zum Beispiel wird bei den allermeisten schweren Sexualdelikten, Raubdelikte und so, wenn man mit einem Jahr einsteigt, dann immer kriegt man einen Pflichtverteidiger. Dann das Verfahren zu einem Berufsverbot führen kann, Paragraph 70 StGB ist das. Berufsverbote können, wenn man besondere Verantwortung trägt, Beispiel Ärzte, Lehrer, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, dann kann man ein Berufsverbot relativ schnell kriegen. Und dann braucht man, ist das auch ein Fall der notwendigen Verteidigung. Dann, wenn man in U-Haft kommen könnte, ja, also fortzuführen, wenn man den Richter zuzuführen ist. Das war bis neulich anders. Bis neulich war es so, da musste erst der Beschluss kommen, du kommst in U-Haft, dann hast du den Pflichtverteidiger bekommen.
Ah, okay.
Wenn es dumm gelaufen ist, bin ich also angerufen worden, Herr Brunkhorst, ich sitze hier in U-Haft, können Sie? Sag ich, jo, komme ich, dann, also ich sitze hier nicht in U-Haft, sondern ich sitze hier in Gewahrsam. Ich soll morgen dem Richter vorgeführt werden, dann fährt man zum in Gewahrsam, ja, fragt, wie sieht das aus? Ja, der soll morgen rein. Dann sagt man, gut, bespricht das alles mit dem Mandanten, holt sich die Akte, guckt, was in der Akte ist, liest das durch, piff, paff, puff, überlegt fieberhaft, wie kriegen wir den raus, findet eine Lösung, ja, trägt die am nächsten Tag vor. Dann sagt der Richter, da haben Sie recht, Herr Brunkhorst. Dann werde ich hier keinen Haftbefehl erlassen. Ja, dann würde ich gern beigeordnet werden. Ja, habe ich mal geguckt, Herr Brunkhorst. Dann kann ich Sie gar nicht mehr beiordnen.
Ja, großartig.
Können Sie mal den Mandanten fragen, wie der ihn bezahlt. Der Mandant ist schon auf dem Weg raus zur Tür, ne? So, also im Zweifel, ja. Ne, oder anders, ich kann ja dem Mandanten jetzt auch nicht sagen, ja, du sitzt jetzt hier in U-Haft, hast nichts und kannst nichts, kannst mal 500 Euro auf den Tisch legen, damit das auf jeden Fall bezahlt ist, dieser ganze Bums hier, ne? Das, im Zweifel ist das nämlich der Freitag, fährst du nämlich das erste Mal Samstagabend hin, ja, telefonierst dann am Sonntagmorgen, wann du hinkommst und bist dann am Sonntag um 12 da. Dann bist du, also dein ganzer Samstagabend ist kaputt und dein Sonntagvormittag bis um 12, 1 ist auch kaputt. Und dann sagt dir der Mandant, ja, bezahlen kann ich dich leider nicht. So, und am besten, oder noch besser ist, ja, ich kann schon Anwalt bezahlen, aber jetzt, wo ich raus bin, habe ich mal bei gelbeseiten.de geguckt und da gibt's doch einen, der behauptet, der garantierte Freispruch, da gehe ich jetzt hin. So, und dann sitzt du da und kannst natürlich sagen...
Ich glaube, das wäre unerlaubte Werbung.
Ja, wenn du dir mal so ein paar Internetanwälte anguckst, viel weiter weg sind die nicht. Und in den Gesprächen, was die erzählen, also ich hole natürlich auch immer alle raus. Nein, also ihr wisst, wie ich es meine. So, ne? So, dann, der beschuldigt sich aufgrund richterlicher Anordnung oder mit richterlicher Genehmigung in einer Anstalt befindet, also Anstalt, Haftanstalt, psychiatrische Anstalt, egal. Wenn ein Richter sagt, du gehst jetzt dahin und gehst nicht mehr raus, dann hast du immer einen Pflichtverteidiger. Mhm. Oder eine Pflichtverteidigerin. Dann, wenn es ein Gutachten geben soll über deinen psychiatrischen Zustand und du 6 Wochen in die Psychiatrie dafür kommen sollst, relativ harte Maßnahme, wenn das in Frage kommt, also man darüber auch nur diskutieren kann, länger als, sag ich mal, nein, es kommt nicht in Frage, dann muss ein Pflichtverteidiger dazukommen. Zu erwarten ist, dass ein Sicherungsverfahren durchgeführt wird, also du in die Psychiatrie dauerhaft gehst, weil du schuldunfähig bist oder schuldeingeschränkt.
Dazu möchte ich kurz uns in Anführungsstrichen benachbarten Podcast empfehlen, und zwar die aktuelle Folge aus Zeitverbrechen behandelt das Thema Sicherung sehr schön.
Richtig, ja. Habe ich übrigens gehört, während ich nach Moringen gefahren bin. Das war
deprimierend.
Ja, ich war jetzt das erste Mal in Moringen.
Du musst, glaube ich, erklären, was Moringen
ist. Moringen ist der Maßregelvollzug, das ist die sicherste Psychiatrie in Niedersachsen, glaube ich. Ich bin bis zum Mandanten 13 Mal ist geschlossen worden. Also ich war schon auf dem Gelände, ne? Dann bist du am Empfang, da musst du auch schon durch 3 Türen und dann wird noch 13 Mal ein Schlüssel umgedreht, hin und her gelaufen, piff, paff, puff, bis du dann vor dem Zimmer, also in dem Flur stehst, wo der Mandant sein abgeschlossenes Zimmer hat, 13. Mhm. Also das ist der Sicherheits... So, das ist, ich glaube nicht, dass ich den Weg finden würde. Also ich weiß nicht, ob er den Weg finden würde. Wir kriegen den auch anders raus. Aber 13 Türen sind zwischen mir und dem... Also zwischen dem Empfang, wo man schon 3 Türen hat. Also eigentlich 16. Das ist so eine Sicherung. Und genau, hört euch das an, das ist ganz spannend. So, der bisherige Verteidiger durch eine Entscheidung von der Mitwirkung in dem Verfahren ausgeschlossen ist. Es gibt Möglichkeit, wenn man ausgeschlossen wird als Verteidiger. Nicht, wenn man sich falsch benimmt, aber da geht's mehr so um Terrorismus und... Piff, Puff, ist nicht so relevant. Aber dann, wenn der rausfliegt, dann kriegst du noch.
Aber das sind nicht die Fälle, wo du das selber sagst als Verteidiger, dass du es nicht mehr.
Nee, das ist tauschen. Das sind tatsächlich ausgeschlossen. Du bist dann ausgeschlossen von dem Verfahren und du wechselst nicht nur einfach die Beauftragung.
Nein, nicht. Es geht nicht um die Beauftragung, sondern das war doch im NSU-Prozess auch das Problem, wenn du selber sagst, du möchtest das Mandat nicht mehr.
Genau. Das ist kein Ausschluss, sondern ein Ausschluss wäre jetzt gewesen, wenn man irgendeinem Verteidiger nachgewiesen hätte, er hätte eine Pistole in die JVA geschmuggelt oder irgendwelche Kassiba oder so. Das, ne? Also da muss schon ein bisschen was passieren. Das ist Erbe der RAF-Prozesse. RAF, Rote Armee-Fraktionsprozesse 80er Jahre insbesondere. Da sind linke Terroristen angeklagt. Und da hat man das ganze Verfahrensgericht auf den Kopf gestellt, damit da solche Leute wie Otto Schilly, der später noch Innenminister war, nicht so viel Sachen organisiert hat. Ich glaube, der ist auch mal ausgeschlossen worden, mehrfach. Aber weiß ich nicht genau. So, dem Verletzten nach 397 Fortfolgende ein Rechtsanwalt beigeordnet worden ist, wenn also das Opfer, oder das vermeintliche Opfer, dem Verletzten in dem Fall heißt das, wenn die einen Beistand bekommen, also einen Anwalt, dann kriegst du auch auf jeden Fall auch einen Pflichtverteidiger. So, bei einer richterlichen Vernehmung die Mitwirkung eines Verteidigers aufgrund der Bedeutung der Vernehmung zur Wahrung der Rechte des Beschuldigten geboten erscheint. Soll heißen, eine richterliche Vernehmung kann man anders als eine polizeiliche Vernehmung immer einführen in den Prozess direkt. Und wenn das eine so wichtige Vernehmung ist, dann kriegst du dafür den Verteidiger.
Was bedeutet das, einführen in den Prozess? Also ich weiß das bedeutet, aber...
Genau, du musst... Gut, dass du fragst. Nein, man muss... Es gilt im Strafverfahren das sogenannte Mündlichkeitsprinzip. Das heißt, alles, mit Ausnahmen, alles, was, wenn du dich hinten reinsetzt, ja, und dir den Prozess anguckst, von vorne bis hinten, da musst du alle Informationen zusammen haben, die dazu führen, dass man den Angeklagten freispricht oder verurteilt. Alle. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, ich weiß doch, dass sie lügen, das steht auf Seite 100 in der Akte, sondern man muss sagen, wie war's? Ich sage nichts, ja, sie haben das aber schon mal gesagt, bei der Polizei, ich sage nichts, gut. Bei der Polizei sollen sie das und das gesagt haben. Ich sage nichts. Gut, dann holen wir jetzt den Polizeibeamten. So. Und das geht nur so. Dann fragt man den Polizeibeamten, was hat er denn da gesagt? Ja, er hat das gesagt, dass er das war. Anders richterliche Vernehmung. Ne? Ich war das nicht. Sie haben beim Richter was anderes gesagt. Ich war das nicht. Gut, dann lese ich das jetzt vor. Sie haben beim Richter gesagt, auf die Frage, waren Sie das? Ich war das. Ich war das, auch wenn ich das später nicht mehr sage. Ne? So. Das kann man halt direkt einbringen. Und das ist deswegen sind so richterliche Vernehmungen so ein bisschen das Nonplusultra in einem Ermittlungsverfahren, weil die wirst du nicht mehr los, also Sicht des Strafverteidigers, anders ausgedrückt, die kannst du nicht mehr vernichten, ne? Also die kriegst du halt nicht mehr raus, aus Sicht des Anwalts. Zum Beispiel, wenn du ein Opfer hast, klassisch, was nicht dauerhaft in Deutschland sein wird, ne? Missbrauchte, überfallene, was auch immer, Touristin, ne? So, oder aber du weißt, heute sagt der aus, wenn der nach Hause kommt, dann kommen die Leute und bedrohen den. Und ich will nicht, dass der bedroht wird, weil der und dann nichts mehr sagt. Also mache ich es jetzt, habe ich es gesichert, vielleicht wird er auch nicht mehr bedroht, weil das ja kann ja nichts mehr anders machen. Und solche Sachen. Dafür hat man so richterliche Vernehmungen. Und die Überlegung ist, es gibt noch dazwischen die staatsanwaltschaftliche Vernehmung. Und die Überlegung ist, dass die richterliche Vernehmung, dass man die nicht nochmal muss.
Alles
so,
klar.
Bist du noch da?
Ja, ich bin
da.
Ja,
bist
da.
Du. So, und die letzte Sache, eine Seh-, Hör- oder Sprachbehinderter beschuldigt die Bestellung beantragt. Also wenn ihr Seh-, Hör- oder Sprachbehindert seid, dann kriegt ihr immer einen Pflichtverteidiger. Eule hat dicke Brillengläser, das reicht nicht. Man muss also wirklich fast blind sein.
Die sind gar nicht so dick.
Also, die sind gar nicht so dick. Das sind höchstens 12 Zentimeter pro Seite.
Nein, die sind extra dünn geschliffen.
Also es ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, Laura hat ein bisschen schlechtere Augen als ich, aber wir tragen beide eine Brille. Aber also man muss schon richtig Seh-, Hör- oder Sprachbehindert sein. Dann, also nicht nur so ein bisschen, sondern das muss schon eine Behinderung sein, auch im Wettbewerb. So. Und das sind die Katalogtaten. Die letzte Sache ist, ein Fall der notwendigen Verteidigung liegt auch dann vor, wenn wegen der Schwere der Tat, der Schwere der zu erwartenden Rechtsfolge oder wegen der Schwierigkeit der Sach- oder Rechtslage die Mitwirkung eines Verteidigers geboten erscheint oder wenn ersichtlich ist, dass sich der Beschuldigte nicht selbst verteidigen kann. Der Letzt, wenn nicht ersichtlich ist, dass sich der Beschuldigte nicht selbst verteidigen kann, da müsst ihr schon wirklich Banane sein. Dann klappt das. Aber die ganzen Leute, aus meiner Sicht, können die sich alle nicht selber verteidigen. Das interessiert aber niemanden. Davor ist die Schwere der Tat oder Schwere der zu erwartenden Rechtsfolge oder Schwierigkeit der Sache und Rechtslage. Das ist der Standardfall ist, wenn, egal was, warum, am Ende jemand ein Jahr ins Gefängnis kommt. Ja, also zum Beispiel, weil zweimal sechs Monate Bewährung offen sind. Ne? Oder weil insgesamt irgendwie ein Jahr raufkommt, dann ist das immer der Fall. Und das ist immer der Versuch, wo man es versucht. Und spannend ist jetzt, und das ist neu, früher war das häufig so, dass man dann, also nochmal der Fall, ne, ich gehe da mit dem hin, ich fahre abends zur Polizei, morgens gehe ich zum Gericht, dann kommt der nicht rein, dann werde ich nicht bezahlt, dann läuft er aber nicht zum anderen Anwalt, dann sagt der Brunkers, ich kann sie halt nicht bezahlen. Dann sage ich, ja, scheiße, was macht man jetzt?
Blöd.
Dann versuche ich irgendwie, dann, ne, so, dann, warum auch immer, ich dann ohne Geld weitermache, ich mache dann ohne Geld weiter, weil ich habe jetzt natürlich die Hoffnung, ich werde in der Hauptverhandlung beigeordnet. Mhm. Jetzt beantrage ich natürlich erstmal, ich will jetzt, dann kommt die Akte irgendwann und ich sehe, naja, das ist irgendein Katalogding. Ja, der Katalog sah bis neulich, also bis Dezember, bis zum 12. bis anders. Dann beantragst du wieder die Beiordnung, dann kriegst du wieder die Beiordnung nicht, weil das Gericht einfach nicht drauf reagiert. Und dann sitzt du in der Hauptverhandlung, dann bist du schon gefahren, nach Buxtehude gefahren, ne? Sitzt da mit deinem Mandanten, sitzt in Buxtehude, warum auch immer Buxtehude, sitzt da in Buxtehude, ja, also Buxtehude ist von uns gut 3 Stunden weg, ne? Hast also irgendwie auch schon ordentlich Kosten gehabt, da hinzufahren, ganz Tag leer freigehalten, vorbereitet bist du auch, sitzt da und dann entscheidet jetzt mal das Gericht, ob du bezahlt wirst oder nicht vom Staat, ne?
Dass du super für deinen Scheiße. Job auch Geld haben möchtest.
Genau, super ätzend. Und das ist jetzt anders. Jetzt muss man nämlich in Fällen der notwendigen Verteidigung mit der Broschüre, die den Tatvorwurf eröffnet worden ist, ne, da sind wir bei der Vernehmung, und der noch keinen Verteidiger hat, unverzüglich einen Pflichtverteidiger bestellt, wenn der Beschuldigte dies nach Belehrung ausdrücklich beantragt. So, und dann ist immer über den Antrag spätestens vor der Vernehmung des Beschuldigten oder einer Gegenüberstellung mit ihm mit zu entscheiden. So, also das ist das neue Geile, wenn ihr sitzt bei der Polizei und die Leute sagen, hör mal, Laura, dir wird vorgeworfen Wilddieberei, ne? Was sagen sie dazu? Dann sagst du, ich bin hier nicht ordentlich belehrt worden, ihr hättet sagen müssen, ich kriege einen Pflichtverteidiger und ich will jetzt einen Pflichtverteidiger, jetzt. Das Geile ist, die Polizei muss nämlich dann unverzüglich bei der Staatsanwaltschaft Bescheid sagen, dass dort jemand einen Pflichtverteidiger, die müssen unverzüglich das Gericht und das muss unverzüglich immer benennen und das ist ziemlich geil. Also, das ist neu, man muss jetzt zügig beiordnen. In Hannover klappt das tatsächlich schon ganz gut. Hannover war aber auch nicht so schlimm, dass es so spät gedauert hat. Das waren bei mir immer so kleine Amtsgerichte, die das nicht gemacht haben. Und das ist dann schon mal ganz gut. Also tatsächlich, wer irgendwo festgehalten wird, von der Polizei nicht gehen darf, sollte einfach die 2 magischen Sätze sagen, ich sage nichts und ich möchte jetzt einen Pflichtverteidiger. Und dann erzählen die euch ganz viel über Kosten und so weiter. Das ist scheißegal. Ihr sagt jetzt einen Pflichtverteidiger.
Das heißt, es gibt also auch was Gutes in der StPO-Reform.
Ja, spannend ist, das, was wir irgendwann mal in einer anderen Folge besprochen haben, diese ganzen Sachen, die am Ende Leuten wie mir auf den Sack gehen und Leuten, die angeklagt werden, das Genick brechen, das kommt alles aus dem Bundestag, ja, große Koalition, Grüße gehen raus an Matthias Mirsch, danke für nichts, ja, und der ganze Bums, da ist unfair, ne, 1-2 Verbesserungen gibt's schon, und der ganze Bums mit dieser, dass man leicht an Pflichtverteidigung kommt, das kommt aus dem Europaparlament.
Mhm.
Ja, Europaparlament.
Also macht die EU doch gut nur Mist.
Nee, zurzeit ist es so, dass die EU dafür sorgt, dass es mehr Rechte gibt und der Bundestag dafür sorgt, dass es weniger Rechte gibt.
Es läuft gut, würde ich sagen.
Ja, wie, ne? Also muss man halt so sehen. Kann man jetzt wirklich fies kommentieren? Ist ja jetzt ja nicht so, dass Matthias Mirsch ist SPD-Bundestagsabgeordneter, den wir beide kennen, deswegen habe ich das gerade so zynisch gesagt, dass das jetzt unbedingt die vorantreiben, die aus der SPD, aber sie machen es halt nicht, ne? So, aber das können wir uns immer angucken. So, vielleicht noch ganz wichtig, wenn ich bezahlt werde oder wenn ein Verteidiger bezahlt wird, der ein Wahlverteidiger, wenn du zum Anwalt gehst und sagst, ich möchte dich als Anwalt, dann zahlst du und der nicht besonders teuer ist, ja, sondern der das nach Gebühren macht. Das muss er nicht machen, aber das sind die Mindestgebühren. Dann kriegt er die Mindestgebühren. Der Pflichtverteidiger kriegt ungefähr 80% davon, was schon mal super ätzend ist. Es sei denn, man wird freigesprochen. Dann kriegt man die Wahlverteidigergebühren. Also nicht du wirst freigesprochen, sondern der Mandant. Ne? So, das heißt aber, ein Wahlverteidiger ist immer teurer als ein Pflichtverteidiger. Ja. Muss er sein, sonst so. Und anders als du es oben gesagt hast, das war aber nur ein Detail, du wirst bezahlt über das Gericht. Das heißt, wenn das zu Ende ist, schicke ich nicht dem Mandanten die Rechnung, sondern ich schicke eine Abrechnung an das Gericht und die bezahlen mir das. Und das Gericht sagt dann, top, ist Teil des der Verfahrenskosten, guckt danach, wer muss die Verfahrenskosten tragen. Mhm. Wirst du verurteilt, trägst du die Verfahrenskosten als Verurteilter, wirst du freigesprochen, zahlt der Staat, also das Land. So. Und die Verjährung ist 4 Jahre. Das heißt, man muss sich mal überlegen, insbesondere die Leute, die kein Geld haben, ne? Hartz IV, Bums, ALG II. Ich habe kein Geld, ich kann mir kein Verteidiger teilen. Nein, richtig. So. Dann wirst du verurteilt, zu was auch immer, und dann kommen die auch und wollen das Geld haben. Ja, dann sagst du, ich kann hier, was ich als Hartz IV, kann ich maximal 50 Euro im Monat hier irgendwie abtragen. Das viel mehr kann man dir auch nicht wegnehmen. Und dann verjährt das nach 4 Jahren. Mhm. So, das soll heißen, also auch wenn nachher 5.000 Euro Pflichtverteidigergebühren drauf kommt, der Staat bleibt halt im Zweifel drauf sitzen. Anders zum Beispiel, wenn du zu einer Geldstrafe verurteilt wirst, da klappt das nicht. Geldstrafe musst du abbezahlen, sonst sitzt du die ab. Na, da haben wir schon drüber geredet. Also, was ich euch sagen will, die Polizei ist gesetzlich verpflichtet, euch zu sehen, dass die Sache mit dem Pflichtverteidiger, sie ist aber auch gesetzlich verpflichtet, und das ist gemein, euch zu erklären, dass ihr die bezahlen müsst, wenn ihr verurteilt werdet. Und das wird natürlich dazu führen, dass die Polizei das so erklärt, da am Ende musst du die da mal bezahlen, ne? Und dass die Leute dann wieder nicht anrufen. Und sich dann wieder um Kopf und Kragen reden. Und dann kommst du, wenn die dann zustimmen und sagen, ich möchte ohne Anwalt vernommen werden, dann kriegst du es wieder nicht weg.
Das ist das Problem. Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du sie mir beantworten kannst, weil ich konnte sie selber nicht beantworten. Und zwar, in 144 StPO gibt es die Möglichkeit, dass man bis zu 3 Pflichtverteidiger haben darf.
Ja.
So geschehen im NSU-Prozess.
Ja.
Dann ist Folgendes passiert. Dann wollten die das nicht mehr. Das Gericht hat gesagt, ist egal, ihr müsst es trotzdem weitermachen. Und dann gab es 2 weitere Verteidiger. Und von denen war auch einer Pflichtverteidiger. Das verstehe ich nicht.
Ja, also, es ist wie folgt. Es ist so, man darf maximal 3 Verteidiger haben und auch maximal 3 Pflichtverteidiger. Mhm. Es gibt jetzt Verfahren, der NSU-Prozess ist zum Beispiel offen, also war so groß, da hat man dann diese Regel einfach gebrochen. So, jetzt muss man sich überlegen, was ist die Folge? Und die Folge könnte jetzt natürlich sein, dass ich anschließend dem 4. Pflichtverteidiger sage, ich bezahle dich nicht. Da werden die aber irgendwie ein Agreement organisiert haben. Im Zweifel wird der jeden einzelnen Termin im Rahmen des Vorschusses, nennt sich das. Also man kann immer am Ende abrechnen, man kann aber auch, wenn ein Termin war, so eine Vorschussrechnung abrechnen. Also dann sagen, hier, ich war in München, da musste ich hinfahren, 200 Euro, da musste ich übernachten, 150 Euro und da habe ich dann, das war vom OLG, das ist glaube ich so ungefähr 500 Euro oder 470 in diesem Bereich, ne? Möchte ich für den Tag haben, so, bums. Ich meine aber, die haben erzählt, dass sie eine erhöhte Gebühr bekommen haben von knappen 800 oder 900 Euro. Das möchte ich aber jetzt nicht beschwören. Also ich möchte jetzt meine 1200 Euro haben für den Tag, wo ich da war. Bevor jetzt alle ausflippen und sagen, was, 1200 Euro pro Tag, wie geil ist das denn? Ja, ihr habt aber noch ein Büro, ihr müsst da hinfahren, ihr müsst da übernachten und ihr müsst ja jeden Tag im NSU-Prozess nicht nur einen Tag vorbereiten, sondern wahrscheinlich 2 oder 3.
Also ihr könnt auch nicht viel andere Mandate nebenbei machen.
Genau, also dann hast du halt 1200 Euro pro Woche, dann sagen alle wieder, wow, wie geil ist das? Ja, geh mal von aus, du hast 4 Stück davon im Monat. Dann hast du halt 4.800 Euro verdient. Damit kannst du eine sehr kleine Kanzlei betreiben. Wenn du mehr als einen Angestellten hast, den du brauchst, wenn du sowas machst, kannst du das nicht mehr machen. Ne? Also das ist gar nicht so geil. Ne? Das ist schon, also verhungerst nicht, aber reich wirst du denn damit nicht. Und das alles vorsteuern, das muss man auch wissen. So.
Genau.
Also, das könnte natürlich die Rechtsfolge sein. Die andere Rechtsfolge könnte sein, dass jetzt die Verurteilte, Frau Schäpe, sich darauf bezieht und sagt, naja, sind ja Regeln gebrochen worden, der StPO. Und dann wird der BGH sich das angucken und sagen, oder auch das Bundesverfassungsgericht, ja, aber das ist ja keine Regelung, die dich schützen soll, sondern das ist ja eine Regelung, die den Staat schützen soll, damit du da nicht mit sagst, ja, guten Tag, mein Name ist, ich weiß nicht, sonst wärst du irgendein Millionär und das sind hier meine 400 Verteidiger und die haben jeweils eine Stunde was zu erzählen, ne? Das ist ja so, oder ich sitze da einfach mit 10 oder so, ne? Und wenn es nicht 400 sind, sitze ich ja mit 10 Anwälten und blockiere alles. Sondern irgendwann, ne, bei 3 ist Schluss, der 4. und 5. Anwalt, die schützen, also diese Regelung schützt ja Frau Schäpe nicht. Und Frau Schäpe wird deswegen sich nicht darauf beruhen können, sondern das ist ein Revisionsgrund, weil jetzt zu viele Leute mich verteidigt haben. Das Gegenteil ist ja der Fall. Dass die mehr Leute verteidigt waren, ist ja aus ihrer Sicht besser.
Ja.
Ob das die richtigen Verteidiger waren mit der richtigen Verteidigungsstrategie, schwierig. Aber insgesamt, das müssen die vor Ort wissen. Aber was man halt sehen kann, ist, dass deswegen, also die Regel ist gebrochen worden.
Okay, nee, das
die
war
Regel also, wird
das hatte
benutzt ja. werden. Wenn wir jetzt mit 4 Anwälten irgendwo aufschlagen, wird man uns versuchen, einen loszuwerden damit. Aber es gibt schnell mal Momente, wo du mehr als 3 Verteidiger hast. Mhm. Ne? Wenn du ein großes Verfahren hast und dann hast du da ab und zu so Sicherungsverteidiger und wenn du die mitzählen würdest.
Okay.
Naja.
Gut, nee, das habe ich mich tatsächlich die ganze Zeit schon gefragt.
Ja.
Okay, dann sind wir mit
Geht's weiter.
Unserem Hauptthema durch und kommen schon zum Strafrechtsmove der Folge. Und Daniel hat einen wunderschönen Titel ausgesucht. Uns schwant Übles.
Und das, obwohl wir beide nicht mal einen Bachelor haben. Na, Entschuldigung.
Schon Nein.
Wir haben auch nämlich nur Staatsexamen. Wer Jura studiert, hat nur Staatsexamen.
Nee, es gibt auch so einen anderen Dings, die Möglichkeit mit einem Bachelor und so, aber es ist nicht so sinnvoll. Lass das sein.
Macht echtes Jura.
Genau, was ist passiert?
Echte Anwälte.
Jetzt lass mich ausreden.
Ich freue mich so.
Vielleicht, ja. Was ist passiert? Kommen wir dazu jetzt. Es gab, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, das ist ein paar Jahre her.
2011?
Ja, es ist schon ein bisschen her. Also, es feierten junge Männer an der Isar ihren Geburtstag. Und da war auch eine andere Gruppe mit jungen Männern, unter anderem ein Mann, der wohl einen ostdeutschen Akzent hatte. Und wie junge Männer manchmal sind und junge Männer, die Alkohol trinken, sowieso, fingen die dann an, diesen anderen jungen Mann mit diesem Akzent zu beleidigen. Und dann, also ich packe euch den Artikel, den dazu gibt, in die Shownotes, das ist wirklich herrlich. Und dann ist dieser junge Mann irgendwann gegangen mit seiner Gruppe und ist zu so ein paar Schwänen hin und hat die gefüttert. Und dann ist bei einem Mann aus der anderen Gruppe die Sicherung durchgebrannt, wo ich schon dachte, okay, gut, wenn man so drauf reagiert, dass jemand Schwäne füttert, dann hat man, glaube ich, andere Probleme.
Und dann ich glaube, der Auslöser war nicht diese Schwanennummer, sondern dieser ostdeutsche Akzent.
Ja, ja, klar, aber das kam erst nachdem der zu den Schwänen gegangen ist. Genau, auf jeden Fall ist er dann auch zu den Schwänen gegangen, hat sich einen Schwan geschnappt und hat mit diesem Schwan, ich betone das, mit dem Schwan auf den anderen Menschen eingeschlagen. Daniel lacht und es ist auch im ersten Moment witzig, im zweiten Moment eigentlich nicht so sehr.
Also ich überlege gerade, ob ich die Leute sage, wenn ihr mal jemand mit einem Schwan verprügelt, bitte, bitte lasst mich euch verteidigen. Wir können da einen Preis was machen.
Folgendes, weswegen das jetzt hochgeploppt ist, es ist nicht ganz eindeutig, aber könnte sich dabei um den aktuellen Bachelor handeln. Wer diese Sendung auf RTL nicht kennt, ich guck sie auch nicht, dieser Typ, der Rosen verteilt an Frauen und naja, es wird wohl vermutet, dass der das gewesen sein könnte. Es gab damals eine Verurteilung dann zu 2 Jahren auf Bewährung wegen Beleidigung, wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Dem Schwan ist übrigens wohl, zumindest steht das in dem Artikel, nicht viel passiert. Ich habe mit Daniel schon vorhin drüber gesprochen, Schwäne sind halt auch nicht ungefährlich. Ne? Also da musst du schon ziemlich schnell sein, glaube ich, und ziemlich gut. Nein, wir wollen ja auch gar keine Schwäne irgendwie zu irgendwas, so. Aber ja, es ist tatsächlich, finde ich, nur auf den ersten Blick. Daniel findet es super witzig. Ich finde es so lala, aber da kommen wir wieder zum Tierschutz.
Ich habe es heute Morgen schon beim Frühstücken in meiner Wohnung mit den dort anwesenden Personenkreis sehr gefeiert, diesen Fall.
Das klingt, als hättest du heute Morgen groß zum Frühstück eingeladen.
Ja, so es war dann doch ein bisschen exklusiver. Aber wer es hört, die es hört, wird es verstehen. Man muss halt noch ein paar Details dazu sagen. Also verurteilt wurde ein gewisser Sebastian P. Man weiß das, weil dort ein entsprechender Zeitungsartikel rauskommt. Es war 2017. Ist also 3 Jahre her. Bekannt ist auch RTL.
Du bist voll drin im Thema, ne?
Fernseher, ja. Also. Ich habe eine einzige Folge davon mal geguckt, von diesem Scheiß. Weil meine damalige, Grüße gehen raus, falls jemand hört, meine damaligen Kolleginnen und Kollegen im Referendariat unbedingt einen Umtrunk damit verbinden wollten. Und ich wollte so aus Kollegialgründen so nicht so sagen, ihr Spastis. Ich sehe ihn gesagt, so Scheiß gucke ich nicht. Sondern ich bin mit hin, habe mich relativ schnell, genau, wir schneiden nichts raus. Das ist voll mein Ding. Ich habe mich dann vor Ort ordentlich zulaufen lassen, weil das total nervig war und habe die ganze Zeit kommentiert, was ich davon politisch immer so schalte und den allen Leuten den Arm versaut. Und dann wurde ich nie wieder eingeladen zu diesem Umtrunken zum Bachelor. Deswegen,
wenn du deine
ladet mich, also wenn ihr möchtet, dass ich eure Bachelor-Party kaputt mache, ladet mich ein, ihr müsst mich nur abfüllen.
Ja,
also,
dann beleidigt dann
das auch. Das ist der Preis. Nein, beleidigt habe ich niemanden. Also, das nicht.
Naja.
Hallo?
Das, was du gerade angedeutet hast.
Als wenn ich betrunken Leute beleidige. Jetzt sagen die Leute, Brunkos beleidigt betrunken Leute. Habe ich schon mal Leute beleidigt, wenn du dabei bist?
Nein, du hast aber gerade Leute beleidigt.
Also ich habe da hingesagt und sag, und dann so, das ist ja, wow, das ist ja super.
Gut,
also,
ist in Ordnung.
Also ich habe genervt wie Sau, weil ich die ganze Zeit gemeckert habe, besoffen, wie assi dieses Format ist. Also dieses Assi-Format, also was wirklich schlimm ist, ne? Aber jetzt noch ein schönen Satz. Also es wurde ein Sebastian P. verurteilt, beide haben eine Malerlehre hinter sich. Ich verstehe auch nicht, ich dachte, der Bachelor sei ein Millionär, aber offensichtlich ist der Maler Millionär.
Nein, Bachelor war noch nie ein Millionär.
Der sieht einfach nur gut aus, ne? Ja, verdammt, falsche Strategie. Auf jeden Fall, also, Also so und ja, gesagt worden sein soll zu dem Ostdeutschen oder vermeintlich Ostdeutschen, wie auch immer, man soll die Mauer wieder aufbauen und diesmal bis in den Himmel, ja? Also so richtig hardcore asozial bescheuert die ganze Aktion und dann diese Aktion mit dem armen Tier. Den 19. hatte ich schon gesagt, den 19. Geburtstag hat er im Knast verbracht.
Genau, also aber der hat wohl auch andere Strafen. Das weiß man, dass der neue Bachelor ein bisschen ein kleines Vorstrafenregister wohl hat.
Das ist aber in Ordnung, weil die meisten Leute, ich meine, der Bachelor ist, glaube ich, Mitte 20 jetzt, die beruhigen sich dann, ne? Ja. Also der verprügelt euch vielleicht nicht, wenn er euch da durchkommt durch die Serie. Und es ist auf Yucatan. Der einzige Grund, warum ich an sowas teilnehmen wollen würde, wäre, dass ich ein paar Wochen in Yucatan
wäre. Ja, du müsstest dann aber zur Bachelorette gehen und schade, geht nicht.
Warum nicht? Ach so, alles klar. Ja, ist Grüße gehen raus. Ich würde auch keinen Schweinkram machen. Ich will doch nur in Yucatan rumhängen.
Okay. Weswegen ist er verurteilt worden? Wir haben eben schon mal aufs Tierschutzgesetz hingewiesen. Das ist Paragraph 17. Und der sagt, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer erstens ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder zweitens einem Wirbeltier aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder länger anhalten oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt. Das ist dieser Paragraph. Ich habe eine Statistik gefunden. Ich packe die auch mal in die Shownotes. Die geht von, glaube ich, 2012 bis 2016. Und im Schnitt kann man sagen, wären so jedes Jahr tatsächlich zwischen 700 bis 800 Personen wegen dieses Paragraphen verurteilt. Das fand ich sehr viel.
Ja, aber du musst ja schon die Hundebesitzer mal reinrechnen.
Ja, ich dachte, vielleicht Menschen sind netter.
Ja, aber wenn du deinen Hund in der Öffentlichkeit trittst, zack.
Na, ja, ist ja auch alles gut. Mir ist sowas noch nie untergekommen, ja. Tatsächlich. Ich habe das noch nie.
Ja, in der Praxis, weil es auch kein Auslösestoff ist, ne? Aber in der Praxis ist das tatsächlich gar nicht so. Also gerade so Hundebesitzer, ne? Der Besoffene, der seinen Hund tritt und dann ruft jemand die Polizei und dann ist das immer ganz dramatisch, weil so Leute, die mit ihren Hunden viel Zeit verbringen und sonst nichts haben im Leben, für die ist der Hund immer ganz, wenn du dann verurteilt wirst wegen Tierquälerei, wird der Hund eingezogen. Und dann kriegst du ein Hundehaltungsverbot für 3 bis 5 Jahre und dann sitzen die Leute bei dir in der Kanzlei und sagen mal, aber mein Hund ist weg.
Wie ist das eigentlich?
Jetzt ist mein ganzes Leben im Arsch. Allgemeine Regeln. Wenn da nicht fahrlässig drin steht, dann ist
nicht strafbar. Ich hab über die Fälle gerade nachgedacht, Hund im Auto lassen bei 35 Grad.
Ja, aber da ist ja die Frage, ob du dich nicht mit dem Erfolg abfindest, ob das überhaupt fahrlässig
ist. Ja, deswegen, das könnte sogar.
Dann müsstest du sowas sagen wie, ich dachte, der bleibt kalt oder so. Und da muss man. Also vielleicht nochmal Wirbeltür ohne vernünftigen. Der bleibt kalt. Der Wagen. Ne? Hier, Tesla zum Beispiel, wo wir sind. Grüße gehen raus an Frau Tesla, über die wir vorhin kurz geschnackt haben. Tesla zum Beispiel hat jetzt so eine Hundefunktion und dann zeigt der Hund, dann zeigt das Tesla das der Monitor an, dass man sich um die Hunde keine Sorgen machen muss, weil wie warm es im Auto ist. Und der Hund, der Tesla passt dann auf die Hunde auf und kannst so die Hundefunktion machen. Ja, guckst du mal.
Kann auch einfach, ne, den Hund kurz mitnehmen.
Ja, oder man lässt den halt woanders. Aber wenn man Viecher hat, muss man sich drum kümmern. Aber nochmal ganz kurz zurück zu den Viechers. Also ein Wirbeltier, das ist halt nochmal ganz spannend, ne? Geschützt sind nur Wirbeltiere. Mhm. Wirbeltiere, wenn ihr euch nochmal kurz in die Tierklassenunterricht, also ne, Biologieunterricht, Tierklassen, es müssen Wirbeltiere sein. Also wir zählen sie, Fisch, Vögel, Säugetiere, Amphibien und Reptilien. Das sind, die sind also geschützt. Und Menschen sind damit nicht geschützt, nur das Kleine. Menschen sind zwar Wirbeltiere, aber Menschen sind juristisch gesehen keine Wirbeltiere, sondern Menschen. So ohne vernünftigen Grund töten. Ne? Also töten zum Beispiel die Mausefalle, um einen Mausebefall in deinem Garten zu bekämpfen, ist natürlich ein vernünftiger Grund im Sinne des Gesetzes. Kann man diskutieren, ist es aber. Na. Und essen, das Tier zu essen, ist ein vernünftiger Grund.
Kommt auf das Tier.
Wenn du es isst.
Naja.
Welches Tier solltest du jetzt nicht essen? Welches Tier solltest du vernünftigerweise nicht essen? Giftige. Okay.
Naja, wenn ich in Deutschland Tiere esse, die in Deutschland nicht gegessen werden.
Ein Hund?
Ja, zum Beispiel.
Ist das strafbar nach der Vorschrift?
Das ist die Frage.
Wenn ich den Hund ordentlich...
Nein.
Jetzt kriegen wir hier aber Hating, ne?
Nein, aber das ist, ja, Hund, das ist ja tatsächlich die Frage, weil das ja von Land zu Land sehr unterschiedlich gehandhabt wird.
Ja, aber das ist ja, gilt ja nur in einem Land.
Ja, ja.
Da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, ob der Hund schlachten...
Naja, oder Meerschweinchen zum Beispiel.
Meerschweinchen kannst du auf jeden Fall essen. Wenn du... Also, Also nichts,
wir wollen das nicht.
Bitte nicht, nein. Keine Hates, ja. Ich habe noch kein Meerschweinchen gegessen. Und meine Meerschweinchen, die ich in meinem Leben, ich darf jetzt nicht den Namen meines Meerschweinchen sagen, sonst können alle meine Sicherheitsfragen rekonstruieren. Aber also Meerschweinchen sind niedliche Tiere, die man in Deutschland nicht essen sollte. Aber Meerschweinchen sind doch wie echte Schweine, also so halb in die. Nein. Also das finde ich jetzt, also Hund, okay, sehe ich ein, aber Meerschweinchen, okay. Die Suche bei Back Online nach Hundschlachten ist auch ein bisschen, ist jetzt nicht so sofort.
Nee, ich komme auch nicht rein tatsächlich. Es funktioniert alles nicht.
Also ich bin drin, aber Tierschutz.
Gut, also vielleicht reichen wir das nochmal nach. Ja. Ich finde es tatsächlich ganz spannend, weil das ja wirklich unterschiedlich ist, in welchem Land du Tiere als Haustiere hältst und in welchem Land du Tiere eben, das ist ja auch immer die große Tierschutzdiskussion und die große, ne, so. Ja.
Wo wir aber gerade bei Trash-TV sind, was ich ja auch nicht gucke, ist dieses Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Ich weiß gar nicht, wie sich das im Verhältnis zu dem Titel Dschungelcamp, aber ich glaube, es ist das Gleiche.
Ja.
Und ich weiß, dass dort Leuten, weil man kann es, wenn man bei Spiegel Online, und jetzt heißt es ja nur der Spiegel, unterwegs ist, dann sieht man immer Bilder, wie Menschen dort Kakerlaken über den Kopf gekippt kriegen, essen, laufen. Ich weiß, also irgendwas ist auf jeden Fall mit so Viechers, ne? Also mit kleinen Viechers, Insekten. Die machen da, glaube ich, ganz viel. Mhm. Und das dürfte erlaubt sein. Die dürfte das sogar essen oder töten, weil die nach Deutschland, das findet jetzt ja in Australien statt, aber angenommen, die würden das in Buxtehude machen.
Was du halt in Buxtehude auch hast.
Weiß ich nicht. Es ist halt nichts außer Buxtehude. Also, du machst es irgendwo im deutschen Busch. Ja, weiß ich nicht. Braunschweig. So, also wenn du das da machen würdest, dann dürftest du das mit Insekten machen. Weil Insekten sind halt vom Tierschutzgesetz nicht so geschützt. Mhm. Ja, die darfst, also wenn du jetzt einen Insekt quälst, ja, wenn du ein kleiner Junge bist und mit dem Feuerzeug an einem Ameisenbau rumarbeitest, das darfst du. Ja, also außer dass es brennen könnte, aber du darfst Insekten, Ameisen töten einfach so. Einfach einen Hund schlachten darfst du nicht. Ja? Also macht irgendwie auch jedem Sinn, dass vielleicht das ein Unterschied ist. So. Genau. Ja, die letzte Frage, die sich mir noch gestellt hat, ist, kann man jemanden mit Ossi beleidigen?
Ja.
Wenn ich sage, du Ossi. Du sagst ja?
Ja. Kommt auf den Zusammenhang an, aber ja.
Ja, hier wurde gesagt, du Ossi-Sau. Also Ossi-Sau, alles klar, ne? Ich würde sagen, du Ossi, das würde ich verteidigen. Das kriege ich hin.
Kannst du verteidigen?
Ich glaube, das kriegt man hin, weil Ossi ist ja an sich keine Beleidigung.
Doch.
Wir sind schon wieder im
Doch.
Ossi ist eine Beleidigung?
Doch, weil es fast nur...
Wessi auch?
Nein, eben nicht. Das ist ja der Punkt.
Ach, Wessi ist ein Titel, Ossi ist eine Beleidigung?
Ich finde schon, weil es meistens auch nur in einem beleidigenden Zusammenhang fällt. In einem despektierlichen Zusammenhang.
Ossi ist also despektierlich?
Es fällt in diesem Zusammenhang immer. Es wird nicht, finde ich, nicht dazu genutzt, um einfach eine Differenzierung, die wir sowieso überwunden haben sollten, darzustellen, sondern es wird, um Leute mit einem Merkmal zu stilisieren. Meine Meinung. Vielleicht geben wir die Frage an die Community.
Ja. Okay. Also ich habe nur einen Artikel gefunden auf die schnelle Überschrift Propagandadelikte. Also ich glaube nicht. Also ich würde sagen, also du musst ja beim Beleidigungstatbestand musst du immer restriktiv vorgehen. Und wenn, ist Ossi und Wessi nicht eher eine Umschreibung? Also ich würde jemanden, wenn mich jetzt jemand Wessi nennt oder ich jemand Ossi nenne, würde ich das, glaube ich, nicht despektierlich meinen, sondern allein darauf beziehen, wo die Leute herkommen.
Ja, du.
Oder wie sie reden.
Aber ist das der Regelfall bei dieser?
Das ist eine gute Frage. Ich habe darüber echt nachgedacht und dachte, wir müssen das diskutieren. Gut. Also, wenn ich, hallo, an die Ossis unter euch, fühlt ihr euch jetzt beleidigt oder, oder darf man euch Ossi nennen? Ich hätte gerne ein paar ostdeutsche Kommentare.
Das wäre ganz cool, wenn ihr da nochmal.
Optimalen Hochdeutsch, bitte. Die letzte Sache ist, was übrigens spannend ist, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich hier noch nicht erzählt. Ossis darf man aber diskriminieren. Habe ich das schon mal erzählt? Das nach AGG, also Allgemein Gleichheitsbehandlungsgesetz.
Aber ich weiß nicht,
okay, also genau, man darf, also wir beide haben das schon darüber gesprochen, weil ich das nämlich beim Lernen fürs erste Examen mit Amüsement verfolgt habe. Also wenn ich auf meine Tür schreibe, suche Rechtsanwaltsfachangestellte und dann kommt ein Rechtsanwalt, dann diskriminiere ich schon, Problem, könnte Ärger geben. Ich muss auch einen Rechtsanwaltsfachangestellten nehmen. Ich müsste auch jemanden nehmen, also ich dürfte nicht sagen, ich nehme keine Araber, ja, Beispiel jetzt aus Berlin. Mhm. Das ist natürlich auch alles diskriminierend. Aber wenn ich jemanden nicht einstelle, weil ich sage, ich möchte über das Ost- oder Westdeutschland, Das geht, also Westis und Ossis darf ich diskriminieren, weil in dem Katalog im AGG nämlich nicht Ost- und Westdeutschland drinsteht, sondern nur so Herkunft und so weiter. Und Ost- und Westdeutschland ist in dem Sinne keine Herkunft. Bam.
Okay.
Wollte ich mal
sagen. Gut. Dann kommen wir jetzt zu ein paar Nachträgen, die wir haben. Und zwar...
Jetzt knallt's richtig.
Jetzt knallt's richtig.
Peng, peng.
Ja, wie Daniel schon erwähnt hat, wir waren sehr früh mit der strafrechtlichen Bewertung des Schusses des CDU-Kommunalpolitikers aus Köln. Und da ploppte, glaube ich, sogar einen Tag später, ploppte relativ viel noch hoch, was sich zusammen mit diesem Fall ergeben hat. Und das wollen wir einmal nachtragen. Und ich habe dann noch eine Frage an Daniel. Er guckt mich massivst irritierend an. Also es gibt jetzt inzwischen, es ist inzwischen klar, relativ klar, wie das wohl gelaufen ist. Die haben sich halt gestritten. Der hatte die Waffe dabei, hat dem jüngeren Mann in die Schulter geschossen. Waren beide wohl auch alkoholisiert. Und es wird jetzt ermittelt, ob es auch fremdenfeindliche Äußerungen des vermeintlichen Schützen gegen das Opfer gegeben hat. Also ob das Ganze noch einen fremdenfeindlichen Hintergrund hat. In dem Zusammenhang ist Folgendes passiert auf Twitter. Weil wir hatten letztes Mal drüber gesprochen und ich fand das auch richtig und ich finde es grundsätzlich auch immer noch richtig, dass diese Kölner Zeitung, ich weiß nicht, ich glaube der Kölner Stadtanzeiger war das, sich ziemlich zurückgehalten hat mit der Namensnennung. Und auf Twitter ist halt, nachdem das rauskam, dass das gegebenenfalls fremdenfeindlich ist, das hochgeploppt, so nach dem Motto, jetzt erst recht. Und natürlich müssen wir erzählen, wer das war, wenn der sich fremdenfeindlich geäußert, beziehungsweise vielleicht auch aus einem fremdenfeindlichen Motiv auf diesen anderen Mann geschossen hat. Das heißt, der Name ist inzwischen bekannt. Die Süddeutsche nennt ihn übrigens immer noch nicht. Der Artikel ist vor ein paar Tagen erschienen, den ich daraus zitiere. Und ich wollte Daniel fragen, wie er das findet.
Uff, ich finde das richtig. Also, ich weiß, ihr merkt jetzt, weil ich vollkommen unvorbereitet auf diese Frage. Also, was dafür sprechen würde, den zu nennen, ist ja, wenn, dass ich nicht außersehen den wähle oder nicht außersehen mit dem Geschäfte mache oder so, wo ich das nicht will. Und das ist halt vor Ort einfach bekannt, der Name. Also, da gehe ich von aus, wenn du in so einem kleinen Stadtteil im Bezirksrat oder wie es heißt, sitzt, im Stadtrat sitzt und du schießt dir jemanden in die Schulter, da brauchst du es nicht. So weltweit und deutschlandweit vor allen Dingen. Ich meine, das ist ein ehrenamtlicher Politiker, ne? Ich habe aus dieser Flasche auch mal einen Schluck genommen. Man möchte als ehrenamtlicher politisch aktiver gar nicht bundesweit wegen irgendwelcher Geschichten vor Ort aufgehängt werden politisch. Und deswegen halte ich es für richtig. Ne? Mhm. Ich glaube, er hat, das habe ich mir nur angeschaut in irgendeinem Artikel, also er hat bei Facebook relativ gewütet, sag ich mal, mit so ein paar Geschichten, die er da, das ist halt nicht mehr CDU, das ist halt schon, oder vielleicht ist es noch CDU, aber dann ist es der Teil der CDU, die man vielleicht loswerden sollten, also es ist halt deckungsgleich mit Teilen der AfD, die halt nicht so schön ist. Ne? Mhm. Er hat sich dann auch explizite Szeneanwälte genommen. Ne? Wir sprachen vorhin von der Maaßen-Kanzlei mit jemandem, der dort entsprechend auch wütet gegen den Namen oder wegen der Namensnennung. Und das ist halt schon eine krasse Nummer. Ne? Also auch jemanden anschießen, vorher Rassismus sein. Scheinbar ist auch das Opfer irgendwie mit Migrationshintergrund, glaube ich. Also umgedreht wäre hier die Hölle los, ne? Der Name wäre sofort genannt worden, wenn jetzt ein CDU-Politiker angeschossen worden wäre. Wobei wir sprechen auch da nur vom Lübcke-Mörder, ne? Oder vom Lübcke-Schützen.
Ja, das ist der Punkt.
Oder vermeintlicher, ne? Also man könnte jetzt schon sich das überlegen. Am Ende brauche ich den Namen nicht, um zu sagen, es gibt da drei Probleme aus meiner Sicht. Erstens ist da fast jemand getötet worden. Drittens wird da jemand beschuldigt, der verteidigt werden muss. Und viertens hat das politisch ein fieses Geschmäckler, ne? Also wenn ich kostenlosen Rat loswerden würde, hätte mir an seiner Stelle einen unpolitischen Anwalt geholt. Mhm. Jemand, der einfach weiß, was er macht und nicht noch jemanden, der dann im Internet rumtobt und sich da aus dem Politikum macht. Aber offensichtlich will er das ja, weil sonst hat er den ja nicht gewählt. Ne? Also wenn du einen Mandanten hast, der sagt, hier, mach das politisch, würde ich bei Rechten immer sagen, geh Sackhüpfen. Wenn der jetzt einen Anwalt hat, der unbedingt politisch verteidigen muss, na dann los. Ne? Sagen wir mal so, warum es, wenn das festgestellt werden wird, übrigens, dass das eine rassistische Begründung war, auch nur eine Teilbegründung, wenn man in Paragraf 46 StGB reinschaut, in Absatz 2 ist gleich der erste wichtige Beweggrund, warum jemand also was für und gegen den Täter spricht. Das sind sogenannte Strafzumessungsgründe. Ne? Wir erzählen immer von x Tagen Geldstrafe oder von Geldstrafe bis zu x Jahre. Und gleich der erste Strafzumessungsgrund ist, die Beweggründe und die Ziele des Täters, besonders auch rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende Gesinnung, die aus der Tat spricht. Und dann geht's weiter. Und wenn man feststellen kann, das ist gar nicht so einfach als Gericht, dass der nicht geschossen hat wegen des Streits, der nicht geschossen hat wegen dieser Situation, sondern der insbesondere geschossen hat, also wenn aus der Tat spricht, dass er geschossen hat, weil es einen rassistischen Moment gab, dann kostet das extra und zwar ordentlich. Mhm. Also wie gesagt, ich habe schon Leute verteidigt, die irgendwelche besoffen oder auch nicht besoffen irgendeine Scheiße gebaut haben. Das kostet richtig extra. Ne? Also da kannst du den Mandanten gar nicht genug Angst machen, in Anführungsstrichen, oder nicht genug Wein einschießen, einschießen, das gesehen. Also ich brauche den Namen nicht. Ob man wie Paul Ziemiak, das ist der CDU-Generalsekretär, der hat den auch veröffentlicht, ob man das machen muss innerhalb einer Partei, weiß ich nicht. Also innerhalb von der Partei kann man auch ein bisschen solidarisch sein, das können auch andere machen. Ich finde aber jetzt auch nicht, wenn Dritte das veröffentlichen, dass man jetzt unbedingt sagen muss, lass das sein. Mhm. Ne? Also wenn das halt Presse oder Antifa macht, wer sich rausgibt.
Ich glaube, wir müssen
uns. Der ist auch 72, der hat keinen Job mehr und so. Also.
Das steht wohl auch schon fest, dass der auch nicht mehr kandidiert und so, ne? Also. Ich glaube, wir müssen
ein bisschen. Du willst Tempo machen, ne? Jo.
Nee, du musst doch Tempo machen. Ich.
Ach, easy.
Gut.
Easy.
Ich
muss heute noch mit dem Hund und so. Den ich nicht treten werde und nicht essen.
Besser für dich.
Ja.
wir kommen nochmal zu Renate Künast. Indirekt zumindest. Und zwar hatten wir damals als kleinen Nachtrag gehabt, dass es eine Kanzlei gab, beziehungsweise es gab sogar wohl mehrere Anwältinnen und Anwälte, die gegen die Richterinnen und Richter, die das Urteil gegen Renate Künast gefällt haben, Anzeige erstattet hatten wegen Rechtsbeugung. Das hört euch mal, ich glaube Folge 3 ist es, hört euch da nochmal an, warum das Urteil schwierig ist, auch juristisch nicht nur umstritten, sondern auch handwerklich sehr, sehr schlecht. Würde ich mal mich aus dem Fenster lehnen und das so sagen. Ja, das ist aber inzwischen eingestellt worden wegen mangels hinreichendem Tatverdacht, weil man zwar sagt, es ist zwar vielleicht nicht so geil, aber Rechtsbeugung ist es nun auch nicht. Die Kanzlei, die mit einer der ersten war, die da Anzeige erstattet hat, hat Beschwerde eingelegt gegen diese Einstellung. Und gegen diese Kanzlei liegt aber nun ebenfalls eine Strafanzeige wegen falscher Verdächtigung vor.
Wer hat die da angezeigt?
Wohl die Richterin und Richter, ich weiß es nicht genau.
Boah, Kindergarten.
Bin nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, ja, das nur so als kleiner Nebenkriegsschauplatz. Von dem weiteren Verlauf des Künast-Verfahrens werden wir euch unterrichten.
Ach, ist das schön, wenn du bei der Staatsanwaltschaft sitzt. Das wird auch ganz oben angesiedelt sein, die Nummer. Und dann hast du da eine tolle Ausbildung und Piff-Paff und darfst dir den Scheiß antun. Weil die sich da gegenseitig, wie so ein Nachbarschaftsstreit. Ja. Klageerzwingungsverfahren kann ich übrigens machen. Mache ich gerne.
Okay.
Kostet Geld.
Daniel, dein Strafrechtstipp. Jetzt.
Ja, vor jeder Vernehmung sagt ihr ab jetzt sofort, dass ihr einen Pflichtverteidiger haben wollt. Jetzt sofort. Und sonst sagt ihr gar nichts. Das war heute schon so ein bisschen drin. Also, das ist neues, überlastet, insbesondere in den nächsten Wochen, überlastet die Gerichte, die Staatsanwaltschaften und die Polizei. Ich möchte jetzt einen Pflichtverteidiger, mir steht gesetzlich einer zu, habe ich im Internet gehört. Bums. Und dann versucht man, was passiert und ruft an.
Daniel möchte gerne Mandate.
notiert euch vorher die Nummer in nicht im Handy, sondern auf eurem Unterarm mit einem Tätowiergerät oder einem Kugelschreiber.
Sinnvolle Idee.
Bundesweit steht auf meiner Homepage. Das gucken wir dann mal, wie das wird.
Okay, dann kommen wir jetzt nochmal, und das wird auch noch ein bisschen ausschweifen, glaube ich, zu einer Menge Feedback. Ich habe das am Anfang schon gesagt, das möchte ich nicht verschweigen. Wir haben auch sehr viel positives Feedback bekommen. Es gibt Leute, die hören uns auch gern während der Ausbildung, ich glaube zum Polizisten, bin mir nicht ganz sicher und möchte jetzt nicht falsch sagen. Aber wir haben auf jeden Fall sehr viel positives Feedback auch bekommen. Wir haben aber auch ein bisschen Kritik bekommen. Ich hatte jetzt mal die Zeit. Genau, Ausbildung zum Polizeimeister/Kommissar. Da hört uns auf.
Sehr cool.
Das finden
sehr
wir super. Cool.
Grüße gehen raus an die Polizei.
Genau. Aber wir möchten jetzt mal ein bisschen auf die Kritik eingehen. Die kann sein, dass die schon auch ein bisschen her ist, weil tatsächlich die Kommentare nicht immer zeitnah angezeigt werden, habe ich festgestellt. Also man muss da ab und zu mal durchgucken. So, die erste Frage war aber allerdings, von welchen Bildern wir immer sprechen und bei wem wir uns immer bedanken, der diese Bilder zeigt. Das ist Nicole. Nicole zeigt uns Bilder und das hängt davon ab, mit welcher App ihr unseren Podcast hört. Spotify kann das nicht. Spotify kann euch nicht diese schönen Bilder anzeigen, die Nicole malt. Das Problem ist tatsächlich, dass Spotify für uns ganz gut ist, weil wir da die meisten Hörerinnen und Hörer haben.
Haben wir echt mehr auf Spotify als normal?
Das zumindest was erfassbar ist. Krassomat. Ja. Wenn ihr diese schönen Bilder sehen wollt, dann nehmt einen anderen Podcast-Player. Für die Bilder reicht schon der von Apple. Es gibt aber auch, Daniel hat das ganz am Anfang mal sehr gebetsmühlenartig runtergebetet, was es noch für Podcast-Player gibt. Overcast ist so eine Möglichkeit, die man nimmt.
Overcast ist der beste und der Statistik, glaube ich, 0,1% oder so oder 0,5. Also wahrscheinlich ich und 20 andere Leute.
Also wir können sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, weil die Bilder sind sehr cool.
Ja. Ja.
Dann haben wir als Hinweis bekommen und ich habe gemerkt, dass ich versucht habe, mich heute daran zu halten.
Voll langweilig.
Nein, aber den einen Punkt finde ich tatsächlich nicht schlecht. Wir sollen uns weniger dazwischen reden. Das war tatsächlich ja auch mal der Grund, warum wir angefangen haben zu skypen und mit Video, damit wir uns nicht so viel dazwischen reden. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Ich merke das aber manchmal auch im Schnitt, dass es besser wäre, wir würden uns ausreden lassen. Dann ist es einfacher zu schneiden.
Das ist bescheuert.
Daniel muss ja nicht schneiden.
Der war sehr Meta, der Witz, ne? Der war echt Meta.
Gut, ich kann das verstehen, dass das vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend ist. Es passiert aber manchmal und ich werde mich ein bisschen bemühen. Ich sehe ja Daniel, wenn er redet und es ist sehr schwierig, manchmal ihn zu unterbrechen. Deswegen rede ich dann. Aber
ich glaube, du bist auch nicht das Problem.
dann wurde noch gesagt, wir sollen mehr beim Thema bleiben. Und ich glaube, das liegt einfach, also das ist so ein Punkt, was man für eine Art von Podcast mag. Wir haben das vorhin schon mal andiskutiert. Ich persönlich finde es ganz charmant, dass wir manchmal so einen kleinen Schwenke machen. Ich versuche ja auch durch die Kapitelmarken, die man meines Wissens auch bei Spotify nicht abrufen kann. Deswegen nehmt euch einen guten Podcast-Player. Dann könnt ihr im Zweifel auch einfach vorspulen zu den Themen, die euch interessieren. Also ich versuche da schon, das ein bisschen abzugrenzen, falls das Thema mal abschweift. Ich glaube, das tut unserem Podcast ganz gut, wenn wir nicht strikt nur ganz starr beim Thema bleiben, sondern auch mal kleine Nebenkriegsschauplätze öffnen. Am Anfang waren das sehr große Nebenkriegsschauplätze, die Daniel eröffnet hat. Ich glaube, inzwischen haben wir das beide ganz gut drauf.
Ich mag das aber, dass wir so uns unterhalten und noch ein bisschen links und rechts. Weil das ist nämlich, also ein bisschen, also man muss ein bisschen darauf achten, was man so erzählt und was nicht, aber ansonsten ist das, als wenn wir sonst auch schnacken. Das ist ganz cool.
Das stimmt.
Das ist strukturierter, aber.
Genau, also wir geben uns ja schon Mühe, das vernünftig durchzustrukturieren. Wir sind auch ja erst bei Folge 11 mit der Weihnachtsfolge 12 Folgen. Ich glaube, wir werden auch immer besser, hoffentlich zumindest. Wupp, wupp. Es gab noch mal ein Feedback. Ich hoffe, das hat sich jetzt verbessert, dass Daniel halt. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon. Ich hoffe, dass Daniel nicht mehr halt. Und es wurde auch kritisiert, beziehungsweise wurde angemerkt, dass wenn wir manchmal Sprechpausen haben, hatten wir heute auch 2-3 Mal, dass das nicht so geil ist. Auch da verweise ich auf einen guten Podcast-Player.
Overcast.
Der kann das nämlich tatsächlich rausfiltern. Wir könnten das auch rausschneiden, es ist nur nicht ganz so unaufwendig. Ich bin momentan froh, dass ich nicht so viel schneiden muss, weil das einfach Zeit
kostet. Das kann man mal ehrlich sagen, ne? Also wenn irgendjemand uns eine 450-Euro-Kraft finanzieren will, die für uns oder der für uns das hier alles technisch nur ein bisschen optimiert, dann werden wir uns nicht wehren. Aber ansonsten sind wir halt nicht der scheiß Deutschlandfunk. ich hätte gerne, dass ich einfach sage, weißt du was, in der Kanzlei ist mir jetzt genug über, Zeit über, oder einer von uns hat genug Zeit, dass man das machen kann. Aber das ist ja halt ein Hobby, ne? Also wir machen das zum Spaß an der Freude. Wir haben das noch bisher null, was soll ich sagen, gelifiziert, das meine ich, der Fachbegriff ist aber nicht gelifiziert, also wir haben ja eh noch nichts, ne? Man kann immer überlegen, ob man hiermit auch ein bisschen Geld verdient, ich sag mal, die strafbar Taschen, Tattoos, das wird alles kommen, ja, ich möchte strafbar Tattoos verkaufen, also nicht, dass ich sie stechen könnte, aber ich möchte, dass Leute uns bezahlen, um strafbar Tattoos haben zu können, wer weiß, wer mein Verhältnis zu Tattoos weiß, ja, das ist ein bisschen witziger, aber egal, also das werden wir auch nochmal machen, aber solange wir hier das nur zum Spaß machen und auch keine Einnahmen haben und so, selbst wenn Laura es anbieten würde, würde ich sagen, setz dich jetzt nicht 2 Stunden hin und schneidest hier meine Ass raus und
Also tatsächlich, ich will da auch gar nicht jammern und ich bin inzwischen da auch ganz gut bei, aber es ist schon, wenn wir mal so, also wir schneiden selten mittendrin was raus, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn man das sagt, aber wenn das passiert, ist es sehr aufwendig. Deswegen. Genau.
Wir schneiden nur was raus, wenn man aus Versehen zum Beispiel was erzählt, was man nicht erzählt.
Oder das soll. Telefon klingelt. Also
das schon, oder das Telefon klingelt. Aber mir ist das schon mal passiert, dass ich sage, da habe ich gerade oder so und sagt er dann schon zwei Sätze, oh, das darf ich ja gar nicht erzählen. Oder man muss halt ein bisschen aufpassen, ne?
Genau.
Das ist mir aber auch, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge mal passiert, dass ich angefangen zu erzählen, dann beim Erzählen so merkte, okay, doch nicht. Das liegt halt daran, weil wir auch erstmal lernen müssen, wie man das hier alles macht.
Genau. Aber trotzdem, wir wollen das jetzt, wollen das auch gar nicht kritisieren, dass man uns kritisiert. Es ist völlig in Ordnung, legitim und es gibt auch durchaus berechtigte Kritik und deswegen macht das auch gern weiter. Aber lobt uns auch trotzdem, das finden wir auch sehr schön.
Ja, also sagen wir so, unsere Abonnentenzahlen steigen und steigen. Wir wissen, dass jetzt nicht alles Käse ist, was wir hier produzieren.
Das stimmt. Und es gibt noch, das wollte Daniel jetzt, glaube ich, mal erzählen, wir haben zwei E-Mails bekommen. Zwei sehr ausführliche E-Mails, habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und da gab es auch Fragen und Daniel wollte dann noch mal erzählen, worum es geht.
Ja, kleinen Augenblick. Da müssen wir mal ganz kurz hier weitermachen. Wir haben eine E-Mail von Mitch. Bitte übrigens, wenn ihr uns E-Mails schreibt und nicht wollt, dass ihr mit dem Vornamen genannt werdet, dann müsst ihr bitte uns das dazu schreiben. Sorry Mitch, falls du es nicht wolltest und sorry Raphael. So, also fangen wir mit Mitch an. Also der wollte nochmal wissen, mich würde zumal interessieren, welche Rechten und Pflichten ich bei der Kontakt zur Polizei habe, bla bla bla, Hausdurchsuchung und also bla bla heißt auch jetzt überspringen, ne? Hausdurchsuchung und Festnahmen, Klappeverhalten, weiß er. Also auch normale Personenkontrollen, Verkehrskontrollen und so weiter. Auch mit Bezug zu Hauptbahnhöfen, wo die Gesetze, ja, Gesetze etwas anders sind, wenn ich es richtig im Kopf habe. Richtig. So, es gibt nämlich in Deutschland 17 Polizeigesetze, jedes Bundesland hat eins und es gibt das Bundespolizeigesetz. Das kann man jetzt en detail super spannend diskutieren, was, wann, wie, wo. Wir fassen mal zusammen, wenn die Polizei dich anhalten und kontrollieren will, dann findet sie schon eine Rechtsgrundlage. Ne? Also da dachte ich auch so am Anfang des Studiums, Mensch, kann ich ja demnächst, wenn ich mit einem schwarzen Pulli auf eine Demo gehe, ne, da habe ich jetzt voll die Tricks und dann können die mich nicht mehr kontrollieren. Ja, das könnt ihr mal vergessen. Also im Zweifel werden die das hinkriegen. Mein Tipp wäre für diesen, für die Personenkontrolle, ich würde das Erste, wenn die mich anfangen zu kontrollieren, mich darauf einstellen, was jetzt erstmal passiert. Ne? Also das Erste, was die immer machen und was ihr nicht verhindern könnt, ja, ist, weil ihr das rausgeben müsst, ihr müsst euren Perso zeigen oder irgendwas anderes, um euch auszuweisen. Das müsst ihr halt machen und Polizei macht das immer, um auch zu zeigen, wer hier kochen, wer Kellner ist. Ne? Wenn ich dich kontrolliere und wir so diskutieren, ey, was machst du hier, warum dürfen die mich kontrollieren, ich will jetzt wissen, was sie machen und so, das ist ganz klar, das ist irgendwie auf einer Ebene. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich hätte gerne meinen Personalausweis, her damit, die müssen das machen, sonst gibt's hier mindestens 50 Euro, bla bla bla. Dann glauben die, und wenn man sich davon beeindrucken lässt, dass man halt schon mal klar ist, okay, ich muss jetzt hier nachgeben, ich muss was rausgeben und so weiter und so fort, gebt, also am Ende, wenn es darauf ankommt, kriegen die euren Personalausweis und die kriegen eure Daten und wer ihr seid und sie nutzen das im Gespräch, um euch einzuschüchtern, um zu sagen, wer hier der Chef ist. Gebt ihnen das nicht. Also nicht, das gebt ihnen den Perso, aber gebt ihm nicht diese Chance, das zu machen. Ansonsten würde ich immer höflich und freundlich sein. Ich würde mir sehr, sehr höflich und sehr freundlich das Duzen verbieten.
Mhm.
Und würde sagen, entschuldigen Sie, wenn die mich duzen, ich würde gern gesiezt werden. Punkt. Ich würde das nicht weiter kommentieren. Das ist eine Sauerei, ne? Also die Polizistinnen und Polizisten zuhören, ihr lernt das auch anders, ja? Man duzt die Leute nicht, man sitzt die Leute. Das ist eine Höflichkeitsform in Deutschland. Die meisten werden das kennen.
Ja.
Man sieht das und zurückduzen, schwierig, kann provozieren. Ich würde dann sagen, entschuldigen, bitte siezen Sie mich.
Mhm.
Ne? Und wenn das nicht passiert, dann sagt man es halt nochmal, entschuldigen Sie, bitte siezen Sie mich. So, das kann man machen. Das ist da dazu. Er fragt dann weiter, also ich soll es machen, rausgeben, ansonsten nicht sagen, dazu möchte ich nichts sagen, Punkt. Ne? Wo wollen Sie hin, dazu möchte ich nichts sagen. Wo kommen Sie her, dazu möchte ich nichts sagen. Warum wollen Sie das nicht, das möchte ich nichts zu sagen. Und wenn es dann irgendwie dramatisch wird, dann, also kann ja auch sein, dass man dann, ne, überhaupt, was ist hier, werde ich hier vernommen, warum werde ich hier gefragt, ne, also ansonsten, ich wäre immer extrem höflich, kann schon viel helfen, wenn die einen nerven wollen, dann werden die einen nerven, so. Anschließend kann man das Ganze immer kontrollieren lassen, gerade wenn es eine rassistische Kontrolle ist, würde ich das auch immer empfehlen, dass man sagt, ich würde gerne auch, dass sie auch sagen, ich möchte hier nochmal, ich möchte wissen, warum sie mich kontrollieren. Ich möchte, dass sie auch ein Vermerk dazu schreiben, warum sie mich kontrolliert haben. Wenn die Bullen nicht total doof sind, ne? Also wenn es euch Leute einhalten, worum es geht, Polizisten, wenn die euch nerven wollen, dann sind es Bullen. Wenn die Bullen euch nerven wollen, dann werden die euch nerven und dann werden die auch vermerkt schreiben, dass ihr dir nichts könnt. So. Dann ist die Frage, weiter würde ich mich interessieren, ob Polizeieinsätze, also auch rassistische Personenkontrollen, am Bahnhöfen dokumentiert werden dürfen. Also die dürfen sowohl an Bahnhöfen als auch außerhalb von Bahnhöfen, dürft ihr grundsätzlich erstmal alles filmen, was ihr wollt. Es gibt jetzt nur zwei Probleme. Veröffentlichen darf man es einfach nicht. Ne? Mhm. Also das ist der klassische Fall, ich kann durch die Gegend laufen in der Innenstadt und jeden fotografieren oder filmen. Das darf nicht untersagt werden. Was untersagt werden darf, ist die Veröffentlichung. Und ich mache mich in Teufels Küche, komme ich auch erst, wenn ich das veröffentliche. So. Ihr bekommt natürlich, ich würde einfach, wenn ihr das macht, euch empfehlen, dass ihr euch darauf einstellt, was passieren kann. Also erstens könnte es sein, dass Polizei auch gegen euch vorgeht, ne, weil ihr sagt, ihr stört jetzt hier irgendwie. Das tut ihr gar nicht, aber es kann halt passieren. Was dazu hinaus noch passieren kann, ist, dass die euch unter irgendwelchen fadenscheinigen Gründen das Handy wegnehmen. Mhm. Also ich gehe jetzt davon auf, ihr filmt mit dem Handy. Ne? Das kann natürlich passieren. Und dann sind sie natürlich nicht im Recht. So. Dann kannst du halt loslaufen, ich will das wieder haben, Anwalt, piff, paff, puff, aber das muss man einbeziehen. Ich würde, also was ich mache, ist, wenn ich Polizeieinsätze sehe, die ich ruppig finde, das passiert manchmal so, gerade am Bahnhöfen, natürlich auch in Hannover, am Hauptbahnhof, dann stelle ich mich demonstrativ hin und gucke mir das an. Ich habe aber zwei Vorteile. Manchmal sehe ich so aus, wie ein Anwalt halt aussieht. Anzug, Krawatte, Mantel, ne, Anwaltstäschchen. Da werde ich nicht so angesprochen, wie ich vielleicht aussehe, wenn ich aussehe, jetzt komme ich gerade von einer Antifa-Demo oder als hätte ich irgendwelche Vorfahren, die nicht irgendwie zwischen Hannover und Kassel geboren sind, ja? Also das ist halt, da passiert mir vielleicht weniger, ne? Das kann euch, wenn das bei euch anders ist, vielleicht anders auslaufen. Und ich glaube, wenn ich das Gefühl hätte, sowas würde aus dem Ruder laufen, würde ich immer mein Handy ziehen und einfach Video machen, draufhalten und wenn die mich fragen, würde ich den Leuten nicht ins Gesicht filmen. Ja, weil das mögen die nicht, sondern würde ich aber dafür sorgen, dass die Aufnahme weiterläuft und würde dann, also die jetzt auf einen zukommen und sagen, was macht das Handy aus? Und würde sagen, ich sage ihnen zu, ich veröffentliche das nicht. Sie können auch gerne meinen Personalausweis haben, dann sind wir wieder, und meine Personalien feststellen. Aber ich glaube, dieser Einsatz da drüben, ich weiß nicht, ob das ordentlich ist und ich nehme das auf und wenn das später dazu führen sollte, dass es irgendwelche Nachfragen gibt, dann gibt es ein Video und da dürfen sie eigentlich nichts gegen euch machen. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn da auch was schief läuft, dann nehmen sie euch das Handy weg. Ne? So, also nicht von euch schief läuft, sondern von der anderen Seite. Passt einfach auf euch auf. Also ihr dürft filmen, ihr müsst nichts machen, außer euch ausweisen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr euch, denkt immer an Selbstschutz, auch an der Situation, überlegt euch, ob euch das unter Umständen Probleme bringt, wenn das Handy weg ist. Ne? Hilft nämlich nichts. Wenn das Handy erstmal aus den falschen Gründen aufgemacht wird, dann werden da die falschen Sachen drauf gefunden. Und am Ende kriegt ihr das Handy nicht wieder oder es wird ein Strafverfahren gegen euch eingeleitet oder beides, weil man was gefunden hat, obwohl man nicht auf das Handy rauf durfte. Mhm. Ne? Man könnte übrigens das Handy auch aufmachen, weil man das Video haben will, um den Polizisten, um zu beweisen, dass die Polizei was getan hat oder auch nicht und dabei was finden. Also bedenkt das einfach, das ist halt eine Kette von Sachen. Ich würde immer aufpassen, wie das ist und ich würde vor allem dafür sorgen, dass die Polizei merkt, dass sie beobachtet wird. Mhm. Ne? Also das, deswegen stelle ich mich dann breitbeinig, Hände in Hosentaschen, offensichtlich interessiert angucken, was die Polizei macht und dagegen können die gar nichts machen. Ich darf nicht im Weg stehen, aber ich darf zugucken. Mhm. Ne? So. Und wenn ihr Sachen veröffentlicht, denkt dran, die Bullen sind ja auch nicht doof und die Polizei schon gar nicht, gibt's vielleicht Ärger. Ne? So, dann schrieb Raphael. Willst du das?
Raphael hat geschrieben, durch Zufall habe ich Paragraph 81 StGB Hochverrat gegen den Bund gefunden. Dort gibt es auch lebenslängliche Freiheitsstrafe. Allerdings ist die Rechtsfolge, anders als bei Mord, nicht zwingend, aber möglich. Gab es schon solche Fälle? Daniel.
Kommt drauf an, was er damit genau meint. Gab es schon solche Fälle, lebenslange Freiheitsstrafe wegen Hochverrat gegen den Bund? Oder überhaupt Fälle von Hochverrat gegen den Bund? Ich weiß es nicht genau, ich habe aber recherchiert. Also, die Hochzeit des Hochverrats waren die KPD-Fälle so in den Anfang der 50er Jahren. Da ist es immer wieder hochgeploppt, da ist aber, soweit ich das überblicken kann, niemand zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Es gibt dann in der Strafverfolgungsstatistik, das ist anders als die Polizeistatistik, ist das nicht das, wo wie viele Leute angezeigt wurden oder wie viele Ermittlungsverfahren gelaufen sind, sondern wie viele Leute verurteilt worden, habe ich tatsächlich gefunden, dass wegen Hochverrat im Jahr 2018 zwei Personen oder wegen Anstiftung zum Hochverrat oder versuchten Hochverrat, ich schätze, weil die Bundesrepublik ja noch intakt ist, dass es versuchter Hochverrat war oder die Anstiftung dazu, zwei Personen, ein Mann, eine Frau, beide erwachsen, verurteilt wurden, wegen Taten, wegen Anlass. Das heißt, das gibt es schon. Ja? Aber Tatsächlich habe ich trotz längerer Recherche nicht rausgefunden, was da der Fall war. Das kann halt auch Amtsgericht Pusemucke gewesen sein, weil es muss ja nicht zwangsweise lebenslang geben, kann halt auch einfach nur eine Geldstrafe sein. Und das habe ich nicht rausgefunden.
Ich glaube, du musst noch mal erklären, was eigentlich Hochverrat gegen den Bund bedeutet.
Ah, Entschuldigung. Also Hochverrat gegen den Bund. Ja, das sollten wir vielleicht mal, stimmt. Wir haben auch noch oben was vergessen. Wollen wir gleich nachtragen.
Ich kann das kurz
Weil der Schwan, nur ganz kurz, das mit dem Schwan zu schlagen, ist natürlich eine gefährliche Körperverletzung. Das habe ich vorhin vergessen.
Hochverrat gegen den Bund, ich musste das aber auch gerade nachgucken. Wer es unternimmt mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt, erstens den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen oder die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende verfassungsmäßige Ordnung zu ändern, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren bestraft.
So, und 82 ist das beim Land und 83 wäre das vorbereitet, ja. Mhm. Und ich glaube nicht, also soweit ich das überblicken kann, der Taterfolg ist ausgeblieben. Ne? Also schätze ich, dass das Versuche waren oder dass es so eine Vorbereitungshandlung war. Also zwei Verurteilungen, ein Mann, eine Frau. Spannend übrigens, und das ist schon mal spannend, Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen und das ist 86 und 86a, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, also besoffen rumstehen, Sieg Heil brüllen. Da gibt es für die verbreiteten Propagandamittel 1009 Verurteilte letztes Jahr und vorletztes Jahr und 1201 für die verwendeten Kennzeichen der verfassungswidrigen Organisation, 1201. Also 2210 Fälle zu 2 Fällen zeigt vielleicht innerhalb dieses Themenbereichs politische Straftaten, was ich überrascht war, oder wo ich überrascht bin, als ich das vorhin nachgeschlagen habe, wie krass das männlich ist. Also, wir wissen, Laura, sag es.
Männer sind ein Problem.
Danke. Also, Straftaten nach dem StGB, insgesamt 555.000 Verurteilungen und davon sind 440.000 Männer. Also, das sagt schon, ne, ein Fünftel sind Frauen, die verurteilt werden. Aber bei diesen Nazi, oder das sind nur ein Großteil Nazi, 2, 3 KPDler wird es dazwischen auch geben, aber es werden im Großteil Nazi-Nummern sein. Das ist ganz spannend. 960 von den 1009, die 86 verurteilt wurden, wegen 86 verurteilt wurden, 960 sind Männer. Und bei den Verwenden von Kennzeichnungen verfassungswidriger Organisationen, Hakenkreuz, Piff, Paff, Puff, sind 1123 von 1200. Also 70 Frauen einmal knapp und einmal knapp 40 Frauen. Also das ist schon richtig krass männlich dominiert. Mhm. Also noch krasser als sonst. Also nicht nur ein Fünftel Frauen, sondern wirklich total unter ferner liefen, ja. Also das sind wirklich sehr, sehr, sehr männliche Straftaten. Je länger ich noch nachdenke, also eine siegheilbrüllende Frau hatte ich auch noch nicht in den Akten. Männer jede Menge. Also in allen Kombinationen, Mandanten, Gegner, was auch immer. Also das vielleicht mal so Sache, also das ist sehr Hochverrat, ob das schon mal lebenslang gibt, wissen wir nicht. Es gibt offensichtlich 2, 3 Fälle pro Jahr, und die KPD-Fälle sind auch manchmal 1 Jahr Freiheitsstrafe und eine kleine Geldstrafe oder so, ne?
Okay. Gut.
Ja, weiter geht's mit Raphael. Willst du?
Ja, Raphael hat noch was gefragt zu Paragraph 90a, Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Und zwar steht da Folgendes in Absatz, also da geht es wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften die BRD oder eines ihrer Länder oder ihre Ordnung beschimpft oder böswillig verächtlich macht oder die Farben, die Flagge, das Wappen oder die Hymne verunglimpft, so. Und dann wird in Absatz 2, ebenso wird bestraft, wer eine öffentlich gezeigte Flagge der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder oder ein von einer Behörde öffentlich angebrachtes Hoheitszeichen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder entfernt, zerstört, beschädigt, unbrauchbar oder unkenntlich macht oder beschimpfenden Unfug daran verübt. Was ist beschimpfender Unfug, Daniel?
Gibt übrigens bis zu 3 Jahre, ne? Also, Unfug ist schon gar nicht mehr definiert. Ich pack mal ganz kurz. Also, das ist so einfach nicht zu sagen, weil es ein alter Begriff ist. Also, ich fange mal an, beschimpfen an, ist eine durch Form und der Inhalt besonders verletzende Äußerung der Missachtung. Namentlich der Vorwurf einer besonderen schimpflichen oder verachtungswürdigen Verhaltens- oder Zustand. So. Und die Beschimpfung muss dabei gerade die verfassungsgemäße Ordnung treffen. Sie muss politisch sein und es reicht halt nicht aus, dass man sie allgemein schlecht charakterisiert oder so weiter und so fort. Also man muss politisch beschimpfen und wenn man das macht, dann ist man wohl auch in dem Unfug drin. Mhm. Unfug ist in Abgrenzung zu eine Tätlichkeit. Mehr soll das wohl nicht sagen. Man muss, also weiß ich nicht, also wenn man es verbrennt, dann wäre es zerstören oder beschädigen und Unbrauch machen. Unkenntlich machen es auch klar. Beschimpfender Unfug ist schon, ist noch, also wenn man es halt nicht zerstört, wenn man sie nicht entfernt, wenn man sie nicht Rauche macht oder nicht unkenntlich macht und trotzdem beschimpfend irgendwie ist. Das ist, also lyrisch schreibt Raphael, ist das ganz schön, aber tatsächlich so richtig greifbar ist es auch nicht. Es ist vielleicht auch einfach, dass man, es sind Formulierungen, die vorkonstitutionell, also vor der Verfassung schon gab und sind alte Formulierungen. Man muss halt die Flagge irgendwie, ich habe keinen Fall gefunden, Freunde. Also es ist, normalerweise verbrennt man so Flaggen oder so und oder reißt sie ab. Das gilt übrigens auch für diese blöden Hoheitszeichen, die man, also das steht ja auch drin, die so an Bundesbehörden sind, wenn man die abreißt, dann ist man auch voll dabei und dann gibt's extra zu Diebstahl und so weiter.
Lass das einfach
so. Genau, lasst Bundesbehörden in Ruhe, auch wenn sie manchmal kacke sind. Oder ihr glaubt, sie sind kacke. Was noch dazu kommt, ist übrigens, dass die Christine Lambrecht heißt, die aktuelle Justizministerin, ne? Die plant jetzt, dass auch andere Länder geschützt werden. Also wenn ich jetzt eine USA oder eine Iran-Flagge verbrenne oder beschimpften Unfug damit beschreibe, oder, und da weht wohl der Wind her, eine Flagge des Staates Israels verbrenne oder sonst was mache, dass ich dann auch voll in der Strafbarkeit drin bin. Also mir gehört die, also ich laufe nicht zur Botschaft und nehme die ab, sondern ich bestelle eine im Internet und dann verbrenne ich die. Mhm. Laura, wie findest du das?
Habe ich noch nicht länger drüber nachgedacht. Jetzt bin ich unvorbereitet.
Zack. Sorry. Haben wir da nicht schon darüber diskutiert? Ich find's kacke. Weiß ich nicht. Also entweder, wenn das eine antisemitische Beleidigung ist beim Verbrennen, also wenn das eine antisemitische Handlung ist, dann ist es eine antisemitische Beleidigung und wird das deswegen,
das ist halt oder eine Frage, Volksverhetzung. Brauchst du, genau, um es zu bestrafen?
Genau, also wenn es eine Volksverhetzung ist, ne, weil ich irgendwie sage, alle Juden sind unser Unglück und deswegen verbrenne ich jetzt eine Flagge, dann kann ich das ja bestrafen. Aber wenn ich jetzt aus total objektiv nachvollziehbaren Gründen iranische oder amerikanische Flagge verbrenne, weiß ich nicht, warum man das extra bestrafen muss. Also meine Flagge, meine eigene. Ich kaufe die bei eBay oder bei Amazon, tue die in den Topf, verbrenne die und zeige die Missachtung der politischen Führung in den USA oder die Missachtung der iranischen Führung oder von mir ist auch die Missachtung der jüdischen. Jetzt ist mir selber reingefallen. Da wäre ich schon voll drin, ne?
Ja.
Ja, kacke. Vielleicht sollte man keine Israel, also Israel fahren würde ich auch nicht verbrennen. Nein, das kann man in Deutschland nicht machen.
Wir müssen auch einfach gar keine Fahnen verbrennen. Also es muss auch überhaupt nicht sein.
Ja. Aber darf ich sie nicht verunglimpfen, wenn ich jetzt so Teufelshörner auf die US-Flagge meine? Das, weil die Krieg für Öl machen und so.
Witzig sein, ja.
Ja, ist halt die Frage, ne? Beschimpfender Unfug mit der US-Flagge.
Frage ist, ob der beschimpfende Unflug noch drin bleibt. Das müssen wir mal gucken.
Ja, mache ich ja unbrauchbar. Obwohl, das sind dann ja wieder, also mal gucken, wie das genau kommt.
Wir werden dann nochmal drauf zurückkommen. Ich habe das auch schon gesehen, ja.
Nochmal, bevor ich vorhin gehängt werde. Da war jetzt zu viel Zeit in meinem Kopf gleichzeitig. Natürlich ist die israelische Regierung keine jüdische Regierung, um das mal festzuhalten.
Du hast heute so zwei, drei Klopfer drin, oder?
Ja, es ist Sonntagabend. Ich habe heute nichts gemacht, außer auf der Couch hängen und diesen Podcast ein wenig vorbereitet. Und gefrühstückt habe ich auch. Gut, wir müssen noch Danke sagen.
Danke, Nicole, die schon gerade malt und die schönen Bilder. Also legt euch einen vernünftigen Podcast-Player zu, damit ihr die schönen Bilder sehen könnt.
Danke an Laura, weil die immer die Post-Production macht. Danke an Röhre, Stefan, weil er die IT macht.
Genau, wir ziehen hoffentlich bald.
Willst du nochmal wen bedanken?
Nee. Also danke den beiden, die so nette E-Mails geschrieben haben mit so vielen Fragen. Das ist echt ganz cool. Macht das ruhig. Ihr könnt übrigens auch auf unserer Homepage kommentieren. Das hat noch niemand. Doch, Hanna hat es schon gemacht.
Die Hanna aus der Kanzlei.
Nee, genau. Also ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage was schreiben. Wenn ihr uns nicht eine ganze E-Mail schreiben wollt, könnt ihr uns einfach auch da mal kommentieren. Ihr müsst einfach die Folge anklicken und dann öffnet sich so ein Kommentarbereich. Das wäre auch mal.
Oder twittert uns an. Außerdem müsst ihr bitte Juraeule, @Juraeule auf Twitter folgen, @derbrunki und @diestrafbar. Mhm. Und verdammte Axt, retweetet unsere Tweets. Bitte.
Bitte, genau.
Wenn wir schreiben, wie geil wir sind und was wir für eine tolle Folge gemacht haben, dann müsst ihr uns retweeten. Was cool war, ein paar von euch haben uns dann unter irgendwelchen verrückten Diskussionen, nicht menschenverrückten Diskussionen, wo es irgendwie ging, das kann doch niemals Versuch sein. Da hat man uns so runtergepostet. Das war ganz cool. Mhm, das hat, glaube ich, ordentlich Klicks gebracht und hat auch die ein oder andere Diskussion platt gemacht. Das fanden wir ganz, das mögen wir ja. Wenn Leute dummes Zeug reden, dann hören sie uns an und dann sagen sie, okay, jetzt rede ich kein dummes Zeug mehr. Die haben alles dummes Zeug dazu gesagt.
Das stimmt. Na gut.
In diesem Sinne.
Dann bis in 2 Wochen ungefähr.
Ach, scheiße. Wir haben wieder die 2 Stunden nicht gepackt. Bis in 2 Wochen. Ciao.
Ciao.